Moin Moin, hier ist die Fußballerei, NFL, Freischnauze, live.
Moin und guten Abend zum Lockerroom von der Footballerei. Heute mal mit jemand anderem am Mikrofon, nämlich mir, Patrick Aust. Daniel und Kutsche sind ja auf dem Weg in weite Welten, um sich viele, viele Footballspiele anzugucken, von denen wir wahrscheinlich auch was mitbekommen in den nächsten zwei Wochen. Zu Hause geblieben sind jemand wie ich, der einspringt, und natürlich auch mit dabei Detti. Grüß dich.
Hallo Patrick, schön, dass du die Vertretung übernimmst. Das freut mich sehr. Wir kennen uns persönlich noch nicht, aber das werden wir heute ändern.
Wir sehen uns jetzt gerade zum ersten Mal, aber das ist alles okay. Auch mit dabei, wie immer, Chris, grüße dich.
Auch zu Hause geblieben. Moinsen. Na? Ich kenne euch alle persönlich.
Ich glaube, wir hätten jetzt alle nichts dagegen, wenn wir irgendwo in irgendeinem Flughafen-Terminal sitzen könnten und das irgendwie zwischen Tür und Angel aufnehmen könnten, oder? Für so ein Spiel nochmal darüber jetzt.
Also bei Flughafen kriege ich direkt Burnout. Da habe ich genug rumgehangen dieses Jahr. Aber ja, also in Amerika sein fände ich jetzt auch schön. Kann ich nichts gegen sagen.
Ja, die sind ja noch nicht da. Und ich glaube, wenn das hier noch nicht live ist, müssen die Jungs in den Flieger gestiegen sein, so ungefähr. Also es ist ja ziemlich krasse Zeiten, die sie sich da
aufhalten. Die fliegen um 6 Uhr los. Ja. Das ist eine absolute Vollkatastrophe. 6 Uhr früh. Weißt du, wann du da aufstehst?
Keine Ahnung. Sind ja beides nicht so die Organisatoren, aber naja, anyway.
Das finde ich schön. Direkt Seitenhiebe hier austeilen. Finde ich super.
Wir werden wahrscheinlich genügend Coverage von beiden in den nächsten Tagen bekommen, die entweder mit Augenringen oder einfach nur mit Spaß versehen sind. Mhm. Ich starte mal so ein Stück weit rein. Wir lassen heute, nächste Woche nehmen wir es vielleicht wieder mit rein, wir lassen heute, weil wir sehr viel abzuarbeiten haben, die Rubrik mit etwaigen, was ist es, Musik oder Filmtipps oder Serientipps weg. Vermutlich bringen wir nächste Woche was mit.
Trikots gibt es auch noch, Suit Up von Daniel, lassen wir auch weg.
Trikots gibt es auch noch, ja. Gut, vielleicht überlege ich mir was für nächste Woche. Dann müssen wir mal gucken, dass wir in 15 Minuten durch sind und nicht in 45. Da müsst ihr dann beide drauf achten. Und ich glaube, wir gehen dann heute ein bisschen mehr wirklich auf das, was uns für die Week 1 jetzt unter den Nägeln brennt, ein. Zum einen, was haben wir denn für, was sind es vor allen Dingen Rookie-Sleeper, die wir noch anpreisen können für die Week 1? Und dann beschäftigen wir uns, glaube ich, ausgiebigst auch mit Fragen von euch, lieben Leuten aus der Community. Vor allen Dingen zur ersten Woche. Positionen, Spieler, Entweder-Oder-Entscheidungen, da werden wir dann ein bisschen tiefer drauf eingehen. Das sind so die beiden Fokuspunkte, die wir heute auf dem Schirm haben.
Genau, also ich kann kurz korrigieren, also die Rookie-Sleepers, die hatten wir schon vor ein paar Wochen. Da ging es halt einfach um die heißesten NFL-Rookies, die ihr für euer Fantasy-Team brauchen könnt. Das war aber eher ein Thema für die Fantasy-Drafts. Apropos, da haben Chris und ich quasi live, vor 5 Minuten haben wir den letzten Draft der Saison beschlossen.
Ja.
Und ich frage dich, Chris, das war eine Liga mit den Kollegen vom Kicker, mit den Freunden von der Hebebühne, mit ein paar Freunden von dir, Chris,
ja,
aus der Musikszene. Nee,
tatsächlich nicht. Doch, einer ja, einer nein.
Einer schon, oder?
Ja. Ja. Ich habe auch Freunde, die nichts am Instrument können übrigens. So wie ihr zum Beispiel.
Das war eine 14-Team-Liga, PPA logischerweise, mit einem IDP. Das hat für Verwirrung gesorgt, aber das freut mich immer, wenn ich da für Verwirrung sorgen kann.
Da kann man sagen, da hat mein Freund Jakob, der ist ein fantastischer Gitarrist, dem habe ich irgendwann geschrieben, du hast jetzt 3 IDP-Player gezogen, du solltest mal was Neues dir aussuchen. Da meinte er, nicht so wichtig. Meinte ich, nee, nicht so wichtig. Und kannst vor allem auch nur einen aufstellen. Ich weiß jetzt nicht, was er versucht hat, eine komplette Defense sich aufzubauen. Aber naja.
Das ist jetzt vielleicht aber ein Negativbeispiel. Also ich muss sagen, der Draft war wirklich kompetitiv. Also ich war ziemlich begeistert.
Finde ich auch.
Von 14 Leuten war, glaube ich, nur einer durchgehend im Autopick. Und der hat dann auch relativ früh einen Kicker bekommen. Das hat er auch nicht anders
gut verdient. Für uns.
Sorry an dieser Stelle.
Auf wie viel stand die Clock?
90.
60 Sekunden, wenn ihr jetzt durchsetzt?
90.
Ja, das ging aber. Und dann noch die Frage aus reinem Interesse. Ich weiß gar nicht, ob ich es dich letztens schon gefragt hatte. Chris, wie viele Drafts sind es denn bei euch gewesen? Sprich, wie viele Ligen? In wie vielen Ligen seid ihr?
Ich habe jetzt 3 normale Ligen, nenne ich es mal, und eine Dynasty-Liga. Mit der Dynasty-Liga ging es auch direkt los. Das war wirklich, das war abenteuerlich, ne? Da warst du doch auch dabei, oder nicht?
Ja, sicher. Da bin ich auch mit
das
dabei.
Das war wirklich lang. Da hatten wir, glaube ich, wie viel? 28 Slots oder so und 12 Leute. Da, also,
Ich glaube 33 ja. In der Tat. Da war wirklich alles mit dabei. Also Sleeper ist über die Sleeper-App ist echt
find
super
auch,
gemacht,
muss ich man ganz
ehrlich sagen. Aber ich war so auf dem Rückweg aus dem Italienurlaub, lag ich abends im Bett und meine Freundin hat irgendwann gesagt, so 34 Runden ist ein bisschen hart, mein Freund. Du musst auch nochmal 8 Stunden Auto fahren morgens. Und ab der 10. Runde war ich dann so ein bisschen, ja, da war ich eher so im Autopick-Modus. Habe ich zwischendurch.
Es gab das Phänomen, dass ein paar Leute gesagt haben, ich gehe jetzt und gingen einfach nicht, weil sie dann doch nicht sich trennen konnten. Aber das war, also die App, muss ich auch kurz Werbung machen, die fand ich wirklich sensationell gut. Die zeigt dir auch an, wo du ungefähr, also dass du ungefähr vorausplanen kannst, was für Spieler ungefähr in deiner Area sind, wenn du das nächste Mal dran bist, egal wie viele Picks entfernt und so. Das fand ich, das war sehr schön aufgezogen. Auch sehr schön farbig, das hilft mir immer, dann finde ich mich besser zurecht. Also fand ich wirklich, hat mich sehr positiv beeindruckt, diese App.
Das Einzige, was mir so ein bisschen gefehlt hat, da bin ich ja so ein bisschen versaut durch die, was ist das, NFL-Fantasy-App. Du kriegst ja immer diesen wunderschönen, in den normalen Ligen, diesen wunderschönen Draft-Report. Ja,
das stimmt.
Wo gefühlt 3/4 der gesamten Liga haben A+ bis A- und das letzte Drittel oder das letzte Viertel hat irgendwie D.
Und, ich habe eigentlich immer D. Das wäre eine
Sleeper-App auch super gewesen.
Ich bin auch total, ich will auch D haben.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch eine super Überleitung, Detti, dann können wir jetzt mit den Sleepern anfangen und ja, dann Empfehlung.
Ich habe das auch stolz öffentlich gemacht, bei meiner Heimliga war das. Da hatte ich wirklich D, also gut, D 014, das hatte ich glaube ich noch nie als Projected Record, aber naja.
Guck, hatte Strate auch am Montag. Du bist,
ich werde es euch schon zeigen.
Entweder Strate hat mehr Ahnung, als man denkt, oder du hast viel weniger Ahnung, als man denkt.
Ich bin jetzt, Ich glaube, jetzt in einer Liga ist Johannes dieses Jahr auch noch mit dabei. Und also so viel Glück Fantasy auch teilweise ist oder unter der Woche mal 2-3 Stündchen oder eine Stunde was machen. Johannes hat keine Ahnung. Sorry, hat er nicht.
Schönen Gruß.
Schönen Gruß. Ja, Sleepers. Die Sleepers für Week 1. Ja, wir haben uns überlegt, wir machen so ein bisschen die Positionen durch. Natürlich schauen wir eher auf Running Backs und Receiver. Das sind ja dann doch eher die interessanteren Positionen für Fantasy. Und ja, und spielen uns so ein bisschen die Bälle hin und her. Ich würde mal mit dem Quarterback anfangen, den ich in meiner Heimliga, deswegen habe ich wahrscheinlich den D-Grad bekommen, auch gepickt habe als Starter. Natürlich kein Backup und so weiter. Also ich all in on Trey Lance. Ich könnte mir vorstellen, dass er bei den Chicago Bears vielleicht nicht komplett eskaliert, aber ich glaube, dass er halt durch seine Rushing Yards, da haben wir die letzten Sendungen auch schon drüber gesprochen, einfach einen wahnsinnig hohen Floor hat. Und wenn du halt im Draft Trey Lance deutlich später als Jalen Hurts bekommst und vielleicht die sich als Quarterback nicht nur ähnlich sind, sondern es ist nicht so, dass du Jalen Hurts bei Wish bestellst und dann Trey Lance bekommst, sondern ich glaube, so ein großer Unterschied besteht da gar nicht. Und ich habe da viel Vertrauen. Sie spielen jetzt in Chicago. Chicago lebt halt natürlich von diesem Ruf, eine geile Defense zu sein. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so. Und was mich zuversichtlich stimmt, ist zum einen dieses Upside, was du mit seinen 50 sicheren Rushing Yards einfach hast. Und Deebo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, die sind halt einfach da. Und die werden auch nicht weggehen, wahrscheinlich, wenn nichts Blödes passiert. Und deswegen bin ich eigentlich für die komplette Saison all in on Trey Lance. Wie siehst du das, Patrick?
Meine Frage ist jetzt, wer ist denn dann dein Backup?
Ja, ich habe keinen.
Du hast keinen. Ich
gehe all in. Doch, Entschuldigung, den habe ich ja mittlerweile wieder rausgeschmissen, glaube ich. Ich hatte Jameis Winston und dann habe ich mir das Ganze nochmal überlegt und dachte, nee, ist doch Quatsch. Ja, entweder richtig oder gar nicht.
Ich bin bei Trey Lance, habe ich überhaupt gar nicht gezuckt bei einem der Drafts, weil ich auch im Vorfeld. Und da kommen wir sicherlich auch hinterher nochmal drauf, wenn wir auf die Fragen aus der Community kommen, von den Jungs und Mädels. Ich weiß es nicht. Also entweder all in, deswegen finde ich es ganz stark, dass du sagst, ich habe jetzt erstmal nur Trey Lance, weil das ist eher so die Sache, so ja, nehme ich den jetzt mit rein, nehme ich den nicht mit rein. Und ich weiß gar nicht, in welcher Liga, da war, glaube ich, Backup Trey Lance. Und ich habe aber dann doch auch nochmal jemand anderen gewählt. Also ich finde das irgendwie, keine Ahnung, ich habe da ein halbgares Gefühl, aber ich kann ja jetzt auch keine Zahlen hinterlegen. Ne? Also das mit dem Rennen, also mit den Yards, alles schön und gut, aber ich habe die Finger davon gelassen. Mhm. Und ich müsste jetzt vielleicht nochmal, wenn jemand anders redet, gucken, wen ich stattdessen als Backup gedraftet hatte. Aber ich bin da, wenn wir jetzt sagen all in oder all out, wie gesagt, kommen auch die Community-Fragen noch zu dahinter. Ich bin da eher out. Also ich sehe da nicht so viel.
Also es ist halt, Trey Lance ist so in dieser Range von den Rushing Quarterbacks, nenne ich es jetzt mal. Also die für mich immer vor den Pocket Passern kommen müssen. Und wenn der Pocket Passer nicht Justin Herbert oder Patrick Mahomes ist, dann sehe ich immer den Rushing Quarterback, a.k.a. Lamar Jackson, Kyler Murray, Jalen Hurts, Trey Lance, die sehe ich immer davor, generell. Und natürlich, es ist kein Weltuntergang, wenn du dann, ich habe jetzt vorher in einem Draft gesehen, da wurde Matt Ryan, glaube ich, in der letzten Runde gedraftet. Ja, das kann man schon machen. Jameis Winston, ich gehe auch nicht davon aus, dass der so konservativ spielen muss, wie noch unter Sean Payton. Ich glaube, die lassen ihn auch mal wieder ein bisschen ganzlingen. Das hat ihn ja ausgezeichnet. Und er hat halt jetzt ein geiles Receiving-Core. Das hat der letzte in der Form halt nicht. Aber für mich ist immer der Quarterback, der selber läuft, immer vor dem Pocket-Passer zu nehmen. Was sagst du, Chris? Ich meine, Kyler Murray, den habe ich dir heute weggeschnappt.
Ja, aber warte, bevor Chris jetzt antwortet, dann gehe ich mit dem Pocket-Passer gleich bei meinem QB da nochmal irgendwie all in.
Okay.
Aber Chris, mach mal erstmal.
Also erstmal muss ich sagen, Trey Lance war in allen vier Drafts wahnsinnig begehrt. Also der ging immer früher, als ich gedacht hätte, weg. Ich habe ja bei dir gelernt, Detti, ne? Ich habe ja auch keinen Backup-QB. Mein QB habe ich, glaube ich, siebte oder achte Runde erst gepickt. Da war kein Trey Lance mehr weit und breit zu sehen, auf jeden Fall. Also der war auf jeden Fall sehr beliebt und es gibt ein paar Leute, die den ganz hoch auf dem Zettel haben, ehrlich gesagt. Also ich glaube auch, klar, Scrambling QBs sind der Shit beim Fantasy auf jeden Fall. Deswegen, ich hätte ihn auch gern gehabt, tatsächlich.
Was hast du denn dann stattdessen genommen, wenn wir bei den Sleepers sind? Oder was würdest du denn jetzt für
Ich habe jetzt gerade in meinem Draft, ich finde, es gibt ja so ein bisschen den Punkt, wo ich in den Drafts entscheide, ob Quarterback eher was zum Stream wird oder ob ich einen nehme, dem ich vielleicht eine ganze Saison zutraue. Da habe ich jetzt Dak Prescott genommen. Das war so der letzte, der noch da war von denen. Russell Wilson ging knapp vorher weg. Den hätte ich dann auch noch gern gehabt. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich das ganz sein lassen und dann später gestreamt. Für Woche 1 allerdings gegen die Falcons, witzigerweise, könnte ich mir James Winston übrigens sehr gut vorstellen. Vor allem mit dem Receiving Core gegen eine eher wirklich schlechte Defense der Falcons. Wäre mein Tipp vielleicht, falls man streamen muss und keinen da hat, dem man sozusagen die ganze Saison anvertrauen möchte.
Dann mache ich mal den in Anlehnung an Detti, ich glaube, ich hatte Baker Mayfield statt Trey Lance als Backup genommen. Mhm. Und ich gehe in der Tat, das, was du gerade sagte, Chris, mache ich auf der anderen Seite relativ schmerzfrei mit Kirk Cousins. Ich glaube schon im zweiten Jahr jetzt in Folge. Da sind wir dann irgendwie Pocket Passer oder Statue gegen jemanden, der sich auch ein bisschen bewegen kann. Und ich habe in der letzten Saison bin ich sehr gut damit gefahren, Kirk Cousins, und da hatte ich in der Tat als Backup Matt Ryan dabei. Und das ist so, das findet man auch jetzt in den ganzen oder in vielen Fantasy-Draft-Sachen so. Spieler, die du nicht draften möchtest, die dir aber eine sehr solide Saison bieten. Und da bin ich mit Kirk Cousins, also dann bin ich lieber, wenn ich unter der Woche was mache, bei den Running Backs oder bei den Wide Receivern tiefer drin, als statt jede Woche zu gucken. Und es ist witzig, Chris, dass du sagte gerade, Dak Prescott, weil von den Zahlen der letzten Jahre her ist Kirk Cousins Dak Prescott und Dak Prescott ist Kirk Cousins. Na, das ist ungefähr dasselbe. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass man, wenn man das bei Kirk Cousins überhaupt sagen kann, dass da diese Saison auch noch mal ein bisschen mehr kommt, weil er liefert ja immer. Ich bin auch kein Vikings und auch kein Kirk Cousins Fan in der realen Liga, sage ich jetzt mal, im realen Leben, aber fürs Fantasy war der letzte Saison super. Ich musste mir nie Gedanken machen, dass man immer zwar nicht High-End, weil eben kein Scrambling, keine Rushing Yards, aber immer die soliden 18, 20, 22 Punkte, fertig.
Ich glaube, das ist der, im Lexikon steht er unter unsexy Fantasy
Punkte. Ja, witzig, ich wollte das gleiche Wort benutzen.
Genau. Es ist eigentlich total clever, weil du dann wirklich, wirklich auf den Quarterback warten kannst. Und ob du dann Kirk Cousins oder Matt Ryan, wie gesagt, ich glaube dieses Jahr an Matt Ryan bei den Colts. Ich glaube, das ist auch für die Colts eine gute Idee gewesen, dass sie Matt Ryan oder Carson Wentz mit Matt Ryan ersetzen. Aber das ist für Fantasy gut, weil du halt vorher dann auf Running Back und Receiver schön aufladen kannst und dich zurücklehnst. Ich neige halt dazu, dann immer sexy zu sein zu wollen und dann an den Rushing Quarterback noch mitzunehmen und den musst halt dann relativ früh picken, aber das mache ich dann auch gern.
Kirk Cousins habe ich genommen in unserer Dynasty-Liga, Chris, und das war gefühlt 9. Runde oder so. Keine Ahnung, ne? Da ging ja vorher auch, weil wir auf der Superflex mit dem zweiten Quarterback spielen, gingen die Quarterbacks reihenweise schon in Runde 1, teilweise 2 und 3 weg. Und da war ich halt ganz entspannt, weil ich dann irgendwie vom Start weg einfach 3 Running Backs genommen habe, dann die 2 Wide Receiver dahinter, die ich wollte, ein Tight End und dann irgendwann so 8., 9. entspannte Runde dann einfach Kirk genommen habe. Und dahinter habe ich, glaube ich, von wegen unsexy, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, New England, sorry.
Mhm. Ach so, hier,
Mac Dickie. Jones.
Ja, genau.
Vielen Dank, genau. Das ist der
auf ja, der Netflix. Ist so, der ist so unsexy, dass man den Namen sich nicht merken kann. Aber das kann ich nachvollziehen. Ja.
Aber er sieht zumindest diese Saison ein bisschen sportlicher aus.
Ja, stimmt. Im Vergleich zum College schon.
Ja, bei der Dynasty-Geschichte habe ich mir relativ früh und relativ teuer Kyler gekauft, aber bei Dynasty macht das ja auch Sinn. Und das fand ich bei Dynasty, dachte ich so, ey, also keine Ahnung, wie lange ich den Quatsch jetzt mache, 5 Jahre, und da will ich da auch irgendwie ein paar Spieler haben, die ich wirklich, also geil, sexy, whatever, finde. Deswegen finde ich, das ist nochmal, da habe ich nochmal wesentlich mehr mit dem Herzen gedraftet als bei den. Ich habe Kyler Murray sonst in keiner einzigen Liga mir geholt. Bin ich stark geblieben.
Du bist stark geblieben. Ich habe heute auch keinen Seahawk gedraftet. Ich hatte in einem Draft den Fehler gemacht mit Rashad Penny. Was heißt Fehler? Das war in dem Moment, glaube ich, der Running Back mit der größten Upside, weil theoretisch, wenn er einigermaßen so weitermacht wie die letzten 6 Wochen, letztes Jahr, dann war es ein Steal. Aber du weißt halt nie, ob er sich verletzt, und dann musste ich relativ früh Kenny Walker nehmen, und das war halt Quatsch. Deswegen habe ich mir das heute gespart. Aber im Endeffekt, um dieses Thema Quarterback abzuschließen, war, glaube ich, ein kurzer oder längerer Exkurs zum Thema Rushing versus Pocket Passer. Aber vielleicht machen wir mit den Sleepern bei den Running Backs weiter, oder Patrick? Was meinst du?
Machen wir. Also einer, den ich hatte, den hast du vorher so ein bisschen gespoilt. Deswegen würde ich dir da mit Rashad White, den hattest du, glaube ich, genannt, würde ich dir da eigentlich die Flur lassen. Den habe ich jetzt auch auf mehreren, als ich so ein bisschen recherchiert habe, bei mehreren Leuten irgendwie auf dem Zettel gesehen. Mhm. Einfach, weil er, erstens kann er auch catchen, ne? Ist auch jemand, der noch irgendwie ein bisschen versatiler daherkommt. Und mit dem, also in der Offense von den Bucks, wie man es gesehen hat, was war das in dem ersten Playoff-Spiel, als Lenny Fournette verletzt war und da dann einfach mal Keyshawn Vaughn und Gio Bernard in die Bresche gesprungen sind mit unglaublich vielen Touches und 2 TDs sogar in dem Spiel. Also in der Offense, die so powerful ist, glaube ich, hat jemand wie Rashad White 3. Runde gepickt, glaube ich, dieses Jahr, so als 2. Running Back hinter Fournette. Ordentlich eine lange Leine, um da wirklich auch direkt zu producen. Also das ist so die Sache. Ich weiß, du hast auch eingeschrieben, deswegen wirst du hoffentlich jetzt auch noch 2, 3 andere Punkte haben, warum der Junge vielleicht ganz gut ist. Aber das war so mein Running Back Sleeper.
Man muss halt, also bei White muss man davon ausgehen, dass Gio Bernard und Vaughn ist, der ist irgendwie nie so richtig angekommen bei den Buccaneers, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob der schon mehr oder weniger abgeschrieben ist, weil der Coaching-Staff ist ja im Prinzip der gleiche geblieben. Gio Bernard, ja, ist halt auch nicht mehr der Jüngste, und wenn er die Rolle von Bernard einnimmt und Tom Brady, ich meine James White, wissen wir aus den Patriots-Zeiten, er will und braucht einen Running Back, auf den er werfen kann, das macht Leonard Fournette auch. Leonard Fournette steht auch im Lexikon unter unsexy Pick, übrigens. Leonard Fournette ist...
Hat er jetzt auch jahrelang für
gearbeitet. Ja, natürlich, aber er hat abgeliefert die letzten 2 Jahre. Und Leonard Fournette ist der Kirk Cousins der Running Back, so kann man es, glaube ich, schon sagen.
Aber da muss er, also das ist der Punkt dann, weswegen Rashad White auch bei dir wahrscheinlich mit aufschlägt, ist diese Offense der Bucks mit Tom Brady und dieser Variabilität da drin. Na, das ist so, ist das Lenny Fournette, ist das Rashad White oder ist das die Offense, die einfach in der Lage ist, solche Spieler so gut aussehen zu lassen. Wie gesagt, Playoff-Spiel, als dann Vaughn und Gio Bernard auf einmal auch vernünftige Running Backs waren.
Ja, und wie gesagt, also White ist auch von der Physis, ich glaube 220 Pfund oder so, also der könnte theoretisch, falls sich Fournette verletzt, und das passiert eigentlich jedes Jahr, dass er ein paar Spiele ausfällt, und dann ist er da. Und den habe ich jetzt zum Beispiel in dem Draft gerade eben in der 9. Runde mir geholt, ich glaube als... Schon für die Bank natürlich, aber das war dann schon diese Range. Ich weiß nicht, wie es du gemacht hast, Chris, aber bei mir, lass mich nochmal kurz schauen, ich habe wirklich ab Runde 9 Rashad White, Runde 10 Treylon Burks, Runde 11 Wendell Robinson. Also das waren dann so meine Rookie-Picks.
Peinliche Frage, wo kannst du das genauso nachlesen?
schöner. Bei den Draft Results kannst du das sehen.
Achso, du bist auf dem Rechner,
kannst,
ne?
Ja,
ich bin wieder nur.
Ja, genau, ich bin auf dem Rechner. Nee, auf dem Handy geht sowas nicht.
iPad.
NFL.com nicht überfordern. Ja. Weitere Sleeper Running Backs?
Habe ich jetzt in mehreren Drafts mir geholt und fand ich auch immer relativ billig, relativ weit hinten. Weiß aber nicht, ob es noch als Sleeper gilt. Michael Carter, da glaube ich irgendwie dran.
Also, aber wir reden jetzt von Woche 1 schon konkret, ne?
Ja.
Also, ja.
Ja, also klar, gegen Baltimore spielen die, glaube ich, ne?
Mhm.
Ja, ist natürlich keine schlechte Defense, aber irgendwie, weiß nicht, auf den hatte ich auf jeden Fall total Bock, auch den direkt in der Woche 1 dann aufzustellen. Also werde ich wahrscheinlich auch machen. Der ist sogar...
Für die Flex wahrscheinlich.
Ja, genau. Beziehungsweise, witzigerweise, um es einmal festzuhalten, die Projections sind natürlich Müll, aber ich habe trotzdem jetzt einmal auf Auto-Dingsbums gestellt und da stellt er mir Michael Carter auch direkt als RB2 auf. Bin ich sehr gespannt.
Ja, man weiß halt nicht, was ist jetzt mit Breece Hall?
Genau.
Ich glaube nicht, dass er der klare Starter ist. Da haben wir auch schon des Öfteren drüber gesprochen.
Deswegen.
Daniel ist da anderer Meinung. Ich bin skeptisch. Ich glaube, er wird es dann werden im Laufe der Saison, weil er einfach zu gut ist. Aber Michael Carter ist nicht schlecht. Das ist das Entscheidende.
Nee, eben.
Und er ist halt nicht verletzt. Und das könnte so ein ganz ekliges Committee sein.
Genau, also wir haben ja schon öfter über Running Back Duos, also wo der Backup einfach auch immer noch ein guter, ein sehr guter Running Back ist. Und das denke ich bei Michael Carter auf jeden Fall. Und ich meine, Breece Hall muss ja auch erstmal ganz bleiben. Ist ein Rookie. Mal gucken, wie der durchhält. Schauen wir mal. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein guter Pick.
Und was heute rausgekommen ist, under Center als QB nicht Wilson in den ersten Wochen, sondern der gute Herr Flacco.
Oh.
Was auch nochmal einen deutlichen Unterschied machen dürfte. Ja, es sind die ersten 3 Wochen definitiv raus, haben sie heute gesagt, heute in der Pressekonferenz heute Nachmittag. Mhm. Die ersten 3 Wochen ist Wilson auf jeden Fall raus. Und dann geht es da eigentlich um Schadensbegrenzung. Wenn Wilson jetzt in der ersten Woche gestartet wäre, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da irgendwie eine etwas ausgeprägtere Offense auch mit Würfen gesehen hätten. Ich glaube, jetzt die ersten 2-3 Wochen mit Flacco, ich hätte sogar lieber Mike White gesehen, glaube ich, wird das eine relativ Vermeider-Offensive sein. Und dann dürfen die Running Backs, auch zu der Frage, Breece Hall Number One oder nicht, dürfen die Running Backs dann mal zeigen, wer sich da irgendwie vielleicht durchsetzt.
Vielleicht werden es auch beide. Vielleicht sind beide auch zumindest für die Flex brauchbar. Ich hätte bei beiden als Abitur auf jeden Fall Bauchschmerzen. Zu den Jets, gerade das Thema Joe Flacco. Ich habe als Sleeper, um da vielleicht vorzugreifen für Woche 1 bei der, also Sleeper, ist es ein Sleeper? Elijah Moore, keine Ahnung, kein Deep Sleeper auf jeden Fall. Aber das wäre für mich auf jeden Fall ein Start gegen Baltimore. Baltimore hat eben entgegen diesem Narrativ, dass sie halt so eine tolle Defense sind, haben die meisten Passing Yards zugelassen letztes Jahr. Und klar, sie haben viele Verletzte gehabt, die haben die Secondary verbessert natürlich. Aber ich glaube, Elijah Moore mit Joe Flacco hatte einen Start letztes Jahr. 11 Targets, 8 Catches, 141 Yards, 1 Touchdown. Elijah Moore war immer besser ohne Zach Wilson. Er war auch mit Mike White besser als mit Zach Wilson. Also vielleicht liegt es doch an Zach Wilson. Aber gut, warten wir es ab, wie sich Joe Flacco schlägt 3 Wochen lang.
Da sage ich jetzt als Jets-Fan natürlich, dass ich das leider erst ab Woche 4 rausfinden darf. Ich hätte gerne ab Woche 1 für 17 Wochen lang oder 18 Wochen, je nachdem, wie man es nimmt, rausgefunden, ob wir mit Wilson weitermachen im nächsten Jahr oder nicht.
Ja,
also
klar.
Jedes Spiel, was ich da aus dem hätte rausholen können, hätte ich gerne mitbekommen.
Apropos, zum Thema Jets. Patrick ist, ihr habt ihn in der Footballerei, ihr habt ihn schon mal, du warst schon mal Gast oder zweimal, dreimal sogar schon in der,
in der Footballerei,
mal, aber im Studio dreimal. Schon mal zu Gast natürlich. Also wer uns aufmerksam verfolgt, der kennt ihn. Wer ihn aber noch genauer kennenlernen möchte, der hörte sich bitte seinen Jets-Podcast im Footballerei-Universum, nenne ich es jetzt mal. Wir haben ja einige Team-Podcasts dieses Jahr neu im Programm. Und das macht ihr völlig autark, aber erzähl doch ein bisschen, was wir da zu erwarten haben. Und es gibt genügend Jets-Fans, die sich das anhören möchten, glaube ich.
Ich überlege schon sehr lange. Es ist ja auch nicht so, als wenn es nicht schon irgendwie mit den Jungs von der Gang Green Germany was gäbe. Trotzdem dachte ich, es drängt mich jetzt auch mal so ein bisschen in Richtung Mikrofon. Und dann habe ich mir einen tollen Namen ausgedacht, Take Off als Jet Podcast. So ein kleiner Schenkelklopfer.
Ja,
und die erste Episode. Ja. Entertainment ist nicht so deins, Chris. Ne?
In die Ecke denken auch nicht.
Episode wird morgen oder übermorgen aufgenommen. Die erste mit so einem kleinen bisschen Blick auf die Preseason und die Entwicklung und natürlich gegen Baltimore mit dem ersten Spiel. Da ist in der Tat auch ein Kollege von den Gang Green Germany Jungs zu Gast. Mhm. mit dem ich so den ersten Spieltag ein bisschen bearbeite und beackere im Vorfeld. Und es wird so sein, dass ich mir in der Tat diese Saison auferlege, nach jedem Jets-Spiel direkt live zu gehen. Also vielleicht warte ich die Press-Conference noch ab. Wenn es zu eindeutig und krass wird, dann muss ich mit dem Frust auch direkt 30 Minuten danach von der Seele reden. Aber das sind so die zwei Ankerpunkte für den Take-Off-Jets-Podcast und zu finden überall da, wo es Podcasts gibt. Danke.
Sehr gut.
sehr gut. Daddy? Also ich bin ja Jets Fan nicht, aber ich habe sie im Herzen. Ja.
Was meinst du zu Miles Sanders in Woche 1? Wollte ich dich noch fragen.
Wow, also Miles Sanders, der ist schon ganz, ganz schön lange heute da liegen
geblieben. Genau.
Ich glaube, das ist immer ein bisschen abschreckend, wenn da dieses Questionable daneben steht, und Miles Sanders ist ja gerne Questionable.
Das ist sein Hauptproblem.
Aber es hat mich schon gewundert. Also ich meine, ja, die haben genügend Running Backs, das wissen wir, das war letztes Jahr auch nicht anders, aber sie waren letztes Jahr extrem lauflastig, ich glaube ab Woche 8. Mhm. Und er ist immer noch der RB1 bei den Eagles. Natürlich wird er nicht mehr als 60% der Snaps wahrscheinlich kriegen, weil unser Freund Kenny Gainwell wird ja sehr gelobt.
Und Boston Scott.
Und Boston Scott läuft ja da auch noch rum. Ja. Und,
aber gegen die Lions halt, ja, ne? Mal gucken.
Gegen die Lions, genau. Also es könnte natürlich vom Gamescript, aber warten wir es mal ab. Das Ding ist ja, als Überschrift für die Sendung heute, wir fischen ja extrem im Trüben, weil wir einfach nichts wissen, wie die neue Saison. Und wir wissen nicht, wie die Detroit Lions drauf sind dieses Jahr. Vielleicht werden sie ja ein bisschen eine Überraschung in der Division, die ja durchaus mit den Bears.
Also unabhängig vom Fantasy sind die irgendwie so ein bisschen, bei auch vielen Leuten, die so ein bisschen Wetten machen, je nachdem, welchen Ami-Podcast man da hört, sind das so ein bisschen so die Sleeper. Könnte auch schnell sein, dass die irgendwie 8-9 Spiele gewinnen. Sehe ich auch nicht, aber es ist irgendwie so ein bisschen Wundertüte bisher, ne? Also das habe ich ein paar Mal gehört,
also auf jeden Fall. Miles Sanders, wenn man den hat, dann hoffentlich maximal als RB2, aber den kann man natürlich aufstellen, wenn er fit ist, muss man halt die nächsten Tage noch beobachten. Aber ich hätte noch einen Running Back, also mehrere, aber einer ist Chase Edmonds, den habe ich jetzt auch heute.
Ja, da war ich richtig sauer.
Nochmal Recap, also ich habe ja normalerweise, ich sag's ja oft genug, die ersten drei Picks müssen zwei Running Backs sein. Was mache ich heute? Ich gehe mit Saquon Barkley. Ja, ich glaube an Saquon Barkley. Ich war Pick Nummer 12.
Ich weiß genau,
das war für mich spät genug, um ihn zu nehmen. Und einfach der Workload von Saquon Barkley, und ich gehe jetzt einfach nicht davon aus, dass er sich verletzt. Ich habe die Hoffnung. dabei ist sehr zufrieden. Dann Turnaround, Anfang Runde 2 nehme ich Stefon Diggs, der lacht mich an, ich muss ihn nehmen. Dann lacht mich in Runde 3 AJ Brown an. Auch hier, dieser Value Runde 3, Pick Nummer 40, muss ich nehmen. Und dann habe ich natürlich das Problem, ich habe kein RB2, gehe dann mit Chase Edmonds, hatte glaube ich wirklich die Wahl zwischen Chase Edmonds und Rashad Penny. Penny habe ich jetzt nicht genommen, hatte ich in einer anderen Liga, gehe ich mit Edmonds. So, und dann Runde 5 Antonio Gibson. Hätte ich vor paar Wochen auch ein schlechteres Gefühl, aber wenn sich der Rookie diese Schussverletzung nicht hätte, dann wäre der Job von Gibson, glaube ich, wirklich in Gefahr, aber jetzt scheint
das er mir. Das ist auch so Wahnsinn eigentlich, aber hey, eine Schussverletzung. Ey.
Genau, also Chase Edmonds von den Dolphins, glaube ich, ist RB1, soweit man das sagen kann. Natürlich läuft da Raheem Mostert auch noch rum, der das System von Mike McDaniel kennt. Mike McDaniel kennt ihn, er hat unter ihm produziert, das stimmt natürlich alles. Aber ich glaube, gerade durch diese Tyreek Hill, Jalen Waddle, auch schwierig, weil der jetzt die ganze Offseason verletzt war, der Preseason. Aber okay, zumindest Tyreek Hill, das sind natürlich wahnsinnig tiefe Gefahren für die Defense des Gegners, und damit wird die Box vermeintlich ein bisschen leichter für die Running Backs, und dann läuft es sich besser. Und
Edmonds fängt auch.
Ich glaube, Chase Edmonds könnte schon der Mann sein.
Und der fängt Pässe. Dolphin.
Ja, genau.
Ich habe noch eine Sache, die habe ich dann aber wirklich nur mehr gelesen als alles andere, ist Jalen Warren bei den Steelers, der von Mike Tomlin explizit mit relativ wohlwollenden und guten Preseason-Worten bedacht wurde, der so als auch nicht RB1, ne, aber als RB2 unter Umständen eine Rolle spielen könnte bei den Steelers. Den habe ich nirgendwo gedraftet, den habe ich nirgendwo drin. Der ist mir aber so auf mehreren Kanälen in den letzten Tagen so ein bisschen über den Weg gelaufen, auch so von den Beatwritern in Pittsburgh, die gesagt haben, so ja, der hat sich schon sehr aufgedrängt.
Sagen wir es mal so, also ich glaube, das ist gut, dass du sagst, weil ich habe es mir gerade heute nochmal überlegt, in meiner Heimliga habe ich Najee Harris als Keeper, und der hat jetzt eine Liz Frank Sprain, was auch immer das bedeutet, irgendwas am Mittelfuß. Da hat er schon mal Probleme, glaube ich, also immer wieder, seit dem College, glaube ich schon. Und wenn Warren jetzt wirklich der klare, in Anführungszeichen, Backup von Najee Harris ist, dann Thema Handcuff, hatte ich mir gerade heute schon überlegt, ob ich mir den schnappen soll, weil wenn da was passiert, dann sehe ich schlecht aus. Und wenn ich dann Warren auf der Bank habe, sehe ich wieder besser aus. Mal sehen. Aber für Woche 1 für mich kein Thema. Ich glaube, Najee Harris, den werden sie reiten. Vielleicht nicht ganz so extrem wie letztes Jahr, aber da hat er, glaube ich, noch keinen Wert. Also Warren. Hast du nur einen Running Back, Chris?
Nee, das waren die zwei, die ich anzubieten hatte erstmal. Hast du noch?
Ich hätte Ramondre Stevenson noch anzubieten, aber das ist auch halt vielleicht so diese Geschichte. Vielleicht wird der RB1 bei den Patriots.
Ja.
Und es ist noch keinem so richtig bewusst und deswegen.
Da hatte ich dir auch direkt geschrieben, Dolphins. Super Pick. Das glaube ich nämlich.
Den habe ich heute auch bekommen.
Ja. Den hatte ich auf der Liste auch.
Mal sehen.
Wo ich euch beiden vor der Flinte habe, ich habe ihn nirgendwo gedraftet, aber ich habe relativ viele Fragen. Auch ich selbst habe dafür zu relativ viele Fragen. Was ist denn mit Derrick Henry? Wie habt ihr den denn behandelt in den Drafts? Den habe ich nirgendwo angefasst. Das ist so, ich warte darauf, dass das Ding irgendwann in sich zusammenfällt. Aber schon seit 3 Jahren jetzt, ne?
Ja.
Deswegen.
Ich glaube, der ging trotzdem sehr früh weg. Also bei uns.
Immer. Der war auch bei sehr vielen, bei den Fantasy-Draft-Listen war der immer Top 5, Top 7 war der immer.
Aber dabei. Also ich glaube, da ich vor allem hier auch viel auf Pass-Catching-RBs getrimmt wurde, fällt der für mich witzigerweise, damit tut man ihm natürlich total Unrecht, weil es eine Wahnsinnsmaschine ist, aber der fällt tatsächlich für mich ein bisschen in die Kategorie unsexy, wenn ich ehrlich bin. Also ich fand den nicht interessant. Nicht interessant. Also den, weiß ich nicht. Nee, nicht mein Type of RB auf jeden Fall.
Ja, meine auch nicht. Auch völlig zu Unrecht und ich kann es auch nicht rational begründen. Es ist einfach so, wie es ist. Ja. Ich habe jetzt nichts, aber ich habe nicht zwingend Angst vor einer Verletzung, weil ich McCaffrey zum Beispiel, den hatte, weil ich nie so weit vorne gedraftet habe dieses Jahr, aber McCaffrey hätte ich sofort genommen und der hat aber schon deutlich mehr Verletzungen als Henry jetzt in den letzten Jahren.
Ja, aber dann liegen wir da alle auf einer Linie, weil ich habe auch eine, also ich habe lieber Alvin Kamara gedraftet.
Ja. Finde ich auch viel besser.
Also als Derrick Henry. Ja.
Letztlich sind's die Catches, was Chris schon sagt. Also wenn jemand null Upside bezüglich Receptions hat, dann ist er für mich eigentlich schon raus. Und klar, vor 2 Jahren war es egal, wenn der für 2000 Yards läuft. Ja. Muss er nichts fangen, aber.
Also vielleicht ist die Antwort auf keine Bälle fangen als einfach Force of Nature, ja, fertig. Genau. Ne? Das, was er die letzten 2 Jahre gezeigt hat.
Kühlschrank mit Beinen.
Ja, genau. Ja, genau.
Gehen wir weiter.
Hast du noch einen Patrick Running Back oder gehen wir zu den Receivern?
Nee, das waren mein so bei Rashad habe ich ja schon, als du es im Chat schriebst heute Mittag, dachte ich so, ach nee, ey. Deswegen habe ich den direkt halb weggenommen und den Jalen Warren. Und ansonsten gucke ich natürlich ein bisschen auf die Jets, haben wir jetzt aber auch abgefrühstückt gehabt, von daher, ich habe keinen mehr. Nee. Ich bin auch da sehr klassisch gegangen, ne? Auch bei dir, das, was du gesagt hast, da bin ich komplett bei dir, Detti. Die ersten 2 Picks oder 2 von den 3 sollen auf jeden Fall Running Backs sein. In der Sleeper Dynasty League habe ich sogar die ersten 3 Running Backs genommen. Da habe ich mich dann hinterher ein bisschen geärgert. Das war ein bisschen falsche Entscheidung. Aber auch da sehr, sehr sicher und konservativ. Das, was ich gesagt habe, Alvin Kamara. Und ich weiß nicht, wen ich jetzt sonst noch als RB2 dazu genommen hatte. Aber ja.
Ja, also wie gesagt, ich habe mir da selbst widersprochen. Und normalerweise passiert es mir nicht. Aber Trevon Diggs. Das wäre übrigens ein schlechter IDP. Trevon Diggs, wenn man da so auf diese Interceptions geht, die er nicht wiederhaben wird und kann, glaube ich. Und ein Cornerback hat nicht so viel Tackles, um ihn als IDP zu nehmen. Wenn du nur eine IDP-Position hast, kleiner Exkurs. Nein, Stephon Diggs hat mich sehr angelacht und AJ Brown auch. Deswegen konnte ich da nicht vorbei. Es tut mir leid. Vielleicht zu den Receiver-Sleepern für Woche 1. Ist ein Sleeper, Chris. Marquise Brown. What say you? Gegen die Chiefs. Könnte ein absoluter Shootout werden. Und wenn es ein Shootout werden soll, dann muss Marquise Brown liefern. Oder glaubst du, es ist AJ Green Season?
Nee, also erstmal muss ich dazu sagen, vor unserem Draft habe ich den Chiefs-Podcast mitgemacht. Ging es nämlich um genau dieses Spiel. Ich habe behauptet, in der Hoffnung, dass die Cardinals, formuliere ich es mal so, eine Chance haben, glaube ich, an ein Highscoring-Game. Glauben, also dass die beiden Offenses einfach total explodieren. Und ich glaube, dass Marquise Brown sehr wohl das Zeug hat, der Secondary von den Chiefs davon zu laufen. Sehr schnell ist er ja. Also mal schauen. Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Spieler wird in dem Spiel. Ich bin total Fan von dem Trade. Ich freue mich da total drüber, aber auch da tappen wir alle noch im Dunkeln. Ich habe ihn leider nirgends gedraftet, es hat nie gepasst. Hätte ich gern gehabt. Aber ich glaube, das ist einer der Spieler, über die Punkte laufen könnten, tatsächlich.
ich habe halt die Andre Hopkins in meiner Heimliga gedraftet, relativ früh eigentlich, wenn man bedenkt, dass er halt 6 Spiele nicht da ist.
Okay.
Und letztes Jahr ist halt die große Frage wieder, ist er jetzt schon auf dem Weg in den Decline? Ist er schon zu alt? Hat er einen Step verloren oder war er halt einfach verletzt letztes Jahr? Ich gehe mit zweiterem, ich glaube, da ist noch einiges im Tank und ich Chip auf der Schulter, ich zeige es euch allen und ich habe doch gar nicht Anabolika genommen oder was auch immer.
Ich finde es auch ein Typ dazu und ich finde die Chemistry zwischen Kyler und D-Hop war schon auf jeden Fall was Besonderes. Also ich glaube, da geht noch was.
Schauen wir mal, vielleicht starten sie dieses Jahr schlecht und werden dann besser mit D-Hop.
Und genau das habe ich nämlich vorhin gesagt, weil Daniel sagte nämlich über Cliff Kingsbury, dass er hinten raus immer die Spiele verliert. Habe ich gesagt, super, dann gibt es halt dieses Jahr die ersten 3 Spiele sind ja gleich alles Bretter, gibt es richtig auf die Mütze und dann werden vielleicht mal hinten raus ein paar Spiele gewonnen und man kommt in die Playoffs. Mal schauen.
Mal schauen. Patrick, hast du einen Receiver, den du magst für Woche 1?
Ich muss gerade noch mal schauen. Wen hatte ich denn?
Soll ich sonst einen noch dazwischen werfen?
Ja, hau du, genau, hau raus.
Hatte ich vorher schon mit Detti drüber gesprochen, auch für Woche 1 glaube ich, dass sowieso habe ich den überall meiner Meinung nach viel zu billig bekommen, ist Jacoby Myers von den Patriots. Es war ein bisschen witzig, den habe ich nämlich gepickt, dann schrieb mir Detti, jetzt ist er weg und dann habe ich geschrieben, ja, das war ich. Und dann war wieder alles.
Du hast, glaube ich, ein Packers-Logo in diesem Ende.
Ich habe noch gar kein Logo. Nein, es ist kein Packers-Logo.
Gar kein Logo.
Gottes Willen.
Nein, es ist grün-gelb.
Ja, ich habe mir noch nicht die Mühe gemacht, das stimmt. Aber da kommt noch
das
ein Bild von Kyler.
Das ist Nord, glaube ich.
Da kommt noch ein Bild von Kyler hin, keine Sorge.
Ja, okay. Hast du ihn gefunden, Patrick?
Ja, ich bin auf George Pickens gegangen bei den Steelers. Ja. Also, weil die, irgendwas muss man ja von der Offense erwarten, ist jetzt gegen die Bengals. Und ich denke, dass das etwas besser verteilt werden wird, als wir es in den letzten 1,5-2 Jahren gesehen haben. Und das war so eine Sache, die ich dann, Hinterhand ist, ne, ist halt schon Third. Das war so ein bisschen, das war der, den ich gerade nicht gefunden habe. Ich hatte immer die ganze Zeit Kenny Pritchett im Kopf. Das ist aber QB, das ist nicht Wide Receiver. Das ist
der Pickett mit den kleinen Händen. Da bei Pickens, den hatte ich heute auch mir überlegt und habe dann doch Traylon Burks genommen, weil Burks hat ja angeblich so ein schlechtes Camp gespielt und musste dann irgendwelche Kicks returnen oder Punts oder so und war Receiver Nummer 4 und bla bla bla. Aber er hat da, glaube ich, und das ist ja im Fantasy entscheidend, es bringt mir ja nichts, wenn ich mit zum Beispiel Pickens einen Spieler habe, der alle 3-4 Wochen mal eskaliert und ich mich aber nicht drauf verlassen kann. Ich habe halt Chase Claypool und ich habe Deontay Johnson und ich habe unseren Freiermut-Freund und habe Najee Harris, der ja auch noch 8 bis 10 Targets
jedes Spiel. Wie, aber nicht alles in einem Team?
Mit Big Ben.
Über deine Ligen verstreut?
Nein, nein, bei den Steelers.
Ach so, du hast, okay.
In dieser Offense.
Ach so,
das heißt, mir bringt natürlich Pickens schon mal was, nur weiß ich nicht wann. Oh, das ist immer, das Problem hätte ich da. Und bei Burks, bei den Titans, ich glaube nicht groß an die Titans Offense an sich, aber da ist halt diese Target-Konkurrenz ist halt so überschaubar. Und wenn der sich einiger nicht ganz dumm anstellt und erst, auch wenn es in ein paar Wochen erst der Fall sein wird, der Typ ist halt ein physischer Freak und soll, glaube ich, wirklich AJ Brown ersetzen. Und deswegen haben sie ihn in der ersten Runde gedraftet. Und ich meine, das haben sie aus einem Grund gemacht. Und ein bisschen Geduld vielleicht, aber nicht für Woche 1, glaube ich, gegen die Giants, die Titans, aber Burks war mir dann näher als Pickens, weil Pickens, da sind mir zu viele Leute, die da Bälle fangen wollen.
Ich muss gestehen, ich habe auch in dem Draft, den wir gerade gemacht haben, Deontay Johnson gepickt und um wieder zum Thema unsexy zu kommen, habe dann gedacht, es ist halt wahrscheinlich dann schon irgendwie Trubisky, aber auch irgendwann, der dann den Ball da hinschmeißt, so, da finde ich mir irgendwie die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Mit Pittsburgh bin ich, also Najee Harris super, aber ansonsten war ich bisher eigentlich sehr vorsichtig. Deontay Johnson ist jetzt tatsächlich der Erste. Und in der Dynasty-Liga den Rookie-QB habe ich mir geholt.
Also ich habe heute in dem Draft das erste Mal, es war der dritte Draft, ja. Ich rede jetzt nicht von 15, das erste Mal Christian Kirk bekommen. Einmal wurde mir wirklich vor der Nase weggeschnappt. Mhm. Heute war ich sehr zuversichtlich, dass ich mir keiner wegschnappt, weil apropos unsexy, an Kirk glaubt halt kein Mensch.
Das stimmt nicht, ich glaube an Kirk. Aber
du glaubst, dann sind wir zu zweit. Aber viel mehr gibt es, glaube ich, viel mehr gibt es nicht, weil die meisten haben natürlich dieses, ja, der wurde overpaid und den Vertrag ist er doch nie wert, dann ist doch kein Nummer 1 Receiver und so weiter. Kann ich alles nachvollziehen. Aber er ist halt auch kein Ex-Receiver. Das ist halt so ein, Slot Receiver, Z-Receiver, der halt eben diese vor dem Snap sich bewegt und halt so ein Mismatch ist, aber nicht gegen einen Cornerback, der ihn presst, sondern der halt relativ kreativ eingesetzt werden kann. Ich hoffe halt, dass die Jacksonville Jaguars das kapieren.
Ich glaube auch.
Und so, was man so hört aus dem Camp und Preseason, also Kirk scheint mir schon der Liebling von Trevor Lawrence zu sein. Und das ist so ein klassischer Fall von schlechtes Team, aber Zay Jones, Marvin Jones, Evan Ingram, da habe ich jetzt, also da glaube ich schon dran, dass Kirk da die Nummer eins, was die Targets betrifft, sein kann. Und dafür ist er halt sehr günstig bei den Drafts gegangen. Was sagst du, Patrick, du nickst? Dann sind wir schon zu dritt.
Also in der Office, es kann ja nur besser werden.
Ja, ja, klar.
Also egal, wer da quasi rumläuft, ne? Also und selbst wenn nur was ausprobiert wird. Und Downside ist, dass es irgendwie erster Spieltag jetzt hin oder her, die ersten 1, 2, 3 Wochen gar nicht funktioniert. Und dann weiß aber auch Bescheid. Ne? Dann kannst du da wahrscheinlich auch dauerhaft für die restlichen 13, 14 Spiele einen Haken
hinter. Man hat halt nicht, also,
genauso will ich
man hat nicht so viel ausgegeben für Christian Kirk, glaube ich, und das, also Woche 1 gegen die Washington Commanders. Also ich muss mir hart überlegen, ob ich ihn nicht auf die Flex stelle, weil ich bin halt jetzt so, ich bin auf dem Kirk-Waggon. Da sind nicht viele drauf, aber wir so ein bisschen.
Ich glaube auch, der kennt ja die ganzen Memes. Der kennt ja die ganzen Memes über seinen Vertrag und alles. Das wird den.
Natürlich.
Der wird schon Bock haben.
Haben wir wieder den Chip. Und ich habe noch einen Deep. Was heißt Deep Sleeper? So deep ist er auch wieder nicht, aber die Receiver-Situation. Patrick, Chris, würde mich interessieren, bei den Packers, wie ihr die einschätzt. Also, wir haben jetzt Allen Lazard, wo ich mir nicht sicher bin, ob der jetzt auch nur annähernd an so einen Wide Receiver 1 Status in Green Bay hinkommen kann. Und wenn es er aber nicht wird, dann muss es irgendjemand anders werden. Und sie haben mit Robert Tonyan jetzt, der auch verletzt ist und oder war und immer noch ist, auch keinen dominanten Talent. Aaron Jones wird wahnsinnig viele Bälle fangen, glaube ich, aber ich bin wirklich hier Sammy Watkins-mäßig unterwegs. Und Woche 1, die letzten 3 Week Ones von Sammy Watkins. 2019 mit den Chiefs 198 Yards. 2020 auch mit den Chiefs 82 Yards und letztes Jahr 86 Yards mit den Ravens. Danach hat er natürlich gar nichts mehr gemacht. Das wissen wir alle. Aber keine Ahnung. Ich weiß, ich habe irgendwie so ein Sammy Watkins-Feeling.
Also bei mir ist es bei den Packers so, ganz viel gehört über die Offseason, auch ganz, ganz viel welcher Receiver und nicht welcher Receiver, aber ich glaube, am Ende des Tages, ich beantworte das und ich habe ihn weder als Quarterback noch einen Receiver von den Packers gedraftet in einem meiner Drafts. Aaron Rodgers wird das beantworten.
Ja.
Und ich glaube, dass ich meine mehrere Male gehört zu haben oder gelesen zu haben, dass er sich explizit positiv über den ein oder anderen Wide Receiver geäußert hat, was er in den letzten Jahren mal überhaupt gar nicht wirklich gemacht hat. Das heißt, und ich glaube, die Aussagen von ihm sind da schon immer so ein bisschen Gradmesser, wenn man sieht, was da so die letzten Jahre abgelaufen ist. Deswegen glaube ich, irgendwie einigermaßen gut verteilt und Aaron Rodgers löst es. Ist eine langweilige Antwort, tut mir echt leid, aber ich glaube, so sieht's aus. Also das kann ich mir am allermeisten vorstellen.
Ich habe halt bei den Packers, also ja, genau, wie du schon sagst, er hat's ja immer gelöst, aber es war halt Davante Adams und dieses Loch ist so unfassbar groß und irgendjemand muss es füllen und ich sage nicht, dass Sammy Watkins der Nummer 1 Receiver über die ganze Saison bei den Packers sein wird. Nur er hat ein gewisses Pedigree, er spielt lange Jahre in der Liga. Natürlich ist er immer wieder verschwunden und war vor allen Dingen immer wieder verletzt. Der Sammy Watkins Hamstring, das ist ja sehr legendär, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist das Jahr und Christian Watson tut sich, glaube ich, schwer, ist auch verletzt als Rookie. Zweitrund-Pick und Romeo Dubs, auch großer Hype-Train. Aber ich weiß nicht, Aaron Rodgers und Rookie-Receiver, das hat nie funktioniert. Also das hat bei Davante Adams nicht funktioniert. Das hat einfach noch nie funktioniert.
Am Ende wird Robert Tonyan sein Lieblingstarget, pass auf.
Wahrscheinlich, ja.
Ich glaube aber auch da wird die Frage innerhalb der ersten 1, 2, 3 Spiele relativ schnell beantwortet werden, weil wir nämlich dann auch, egal ob es funktioniert oder nicht, die entsprechenden Aussagen aus dem Hause Rodgers bei irgendwelchen Pressekonferenzen, bei irgendwelchen Ausflügen am Dienstagvormittag in irgendwelchen Podcasts hören werden, um da dann direkt adjusten zu können, wenn denn notwendig, glaube ich.
Ja, da freuen wir uns drauf.
Relativ outspoken, genau. Ja,
sehr deutlich. Jordy Nelson übrigens war auch ein Receiver, eine Legende, der auch als Rookie auch nicht performt hat, soweit ich das noch im Hinterkopf habe. Also ich bin da aber skeptisch. Aber wir werden es erleben. Habt ihr noch einen Receiver oder wollen wir dann zu den Titan-Sleepern gehen? Das ist ja ich, die schönste Rubrik.
Ja, jedes Jahr. Lass uns weitergehen. Wir beantworten also, ja auch noch wir beantworten ja gleich auch noch 1 Million Fragen. Da werden wahrscheinlich eh lauter Sleeper noch uns über den Weg
laufen. Ja, da müssen wir schauen, was wir schaffen. Also bei den Titans habe ich wirklich nur David Njoku, weil das ist, glaube ich, wirklich ein Sleeper. Der ist auch ganz, ganz tief im Draft, war der noch zu haben, wenn er überhaupt gedraftet wurde. Aber Leute, ich meine, der hat 4 Jahre, 55 Millionen, dass er auch wieder, haben wir es wieder, diesen Freak, diese Freak Nature, die hat er schon immer gehabt. Ist natürlich jetzt wirklich schon lang genug in der Liga und wir haben es nicht gesehen. Aber mit Jacoby Brissett gerade, schlechte Quarterbacks mögen Tight Ends. Das ist einfach so ungeschriebenes
großes
Gesetz.
Großes Ziel.
Genau. Und sie spielen bei den Panthers im Baker Mayfield Revenge Game. Also David Njoku wäre jetzt für mich das Paradebeispiel. Ich warte ewig und 3 Tage auf einen Tight End und hol mir dann einen ganz spät und der könnte vielleicht positiv überraschen.
Witzigerweise hätte ich dein Tight End.
Genau,
Ogbunam. Ich wollte gerade sagen, sprich du ihn ruhig gerne aus. Den Albert.
Kann ich ja nicht.
Der Albert, den Albert, ja. Den Denver Albert. Das könnte auch gut funktionieren gegen deine Seahawks.
Ogbunam. Albert Ogbunam. Ja, das muss man einfach ein paar Mal üben. Dann geht's, ja. Ich werde es tun, weil er ist jetzt in meinem Team, er ist einer von meinen Jungs.
Kannst du nächste Woche mal berichten, wie es gelaufen ist?
Ich hab zwei. Ich fange wieder mit dem Konservativen an, der mich jetzt auch schon ein bisschen länger begleitet, ist TJ Hockenson. Immer solide in den letzten Jahren. Glaube ich, wird immer eine Rolle spielen in dieser Zwischenoffense, die keine Fragen beantworten kann, aber auch keine weiteren Fragen aufwerfen soll. Hat er bisher bei mir immer eine relativ gute Rolle gespielt, war so Tight End 10, 11, konnte ich relativ lange mit warten. Den habe ich zum einen. Und das andere ist CJ Uzomah von den Jets. Mhm. Wenn denn mal Wilson fit ist oder sei es auch Flacco die ersten 3 Wochen, glaube ich, dass der Tight End-Raum bei den Jets so gut ausgestattet ist mit den Quarterbacks, die da unterwegs sind, dass da ein bisschen was abfallen könnte.
Da bin ich ja Tyler Conklin Camp, ne? Also bei den Jets da haben wir auch in der Sendung schon drüber gesprochen. Also Uzomah hatte halt wirklich ein gutes Timing. Bevor er Free Agent geworden ist, hat er nochmal so eine Saison hingelegt. Aber ist auch schon, wie alt ist der? 30, 31? Den gibt es ja schon ewig. Und ist,
weiß ich gar nicht. Ja, der ist schon
er ist
lange
nie dabei, aufgefallen, ja. Sonderlich.
29, jetzt übertreibt man nicht.
Beim Super Bowl Run der Bengals war er dann natürlich eins der Gesichter dieses Teams, völlig zu Recht, und hat dann relativ gut abkassiert. Aber Tyler Conklin ist deutlich jünger, ist für mich fast der bessere Receiving Tight End zumindest, und darum geht es ja im Fantasy. Also da hätte ich eher ihn, aber das sind schon wieder 2 und 2 sind mindestens einer zu viel im Fantasy. Also Hände weg für mich von den Jets Tight Ends. Oder zumindest ein bisschen abwarten, mal schauen, was passiert.
Was glaubt ihr denn jetzt? Also es ist ja kein Gronk da und ich meine, Tom Brady spielt ja gerne über einen Tight End. Da gibt es Cameron Braid, klar, aber dann gibt es ja jetzt auch Kyle Rudolph. Hast du da irgendwelche Hoffnungen?
Ja. Na, ich hab heute.
32 Jahre alt übrigens. Ja.
Haben wir im Icing the Kicker Podcast unter anderem über das Buccaneers gegen die Cowboys Spiel gesprochen. Und unsere Theorie, also von Michael und mir, war tatsächlich, dass eher Julio Jones diese Gronk-Rolle einnehmen könnte, weil er halt nicht genauso gebaut ist, aber durchaus vergleichbar. Und wir beide nicht geglaubt haben oder nicht glauben, dass Julio jetzt da so ein Every-Down-Outside-Receiver noch sein kann. Also ich glaube, das
selbes Altersschema wie bei Gronk.
Ja, genau. Also weiß ich nicht. Das ist vielleicht völliger Quatsch. Er wird nicht Tight End spielen, aber durch die Mitte ja so. Also einfach eine neue Rolle finden, weil also mit diesem Körper und diesen Fähigkeiten, er war halt vor, weiß ich nicht, 2, 3 Jahren der beste Receiver der NFL vielleicht, könnte man argumentieren. Da gehe ich eher mit ihm als mit den Tight Ends. Mit beiden. Ja. Aber okay, Julio kann man ja als Tight End aufstellen, deswegen ist es auch wieder für Fantasy fast egal, muss man sagen. Ja. Gut. Dann habt ihr noch einen Tight End, den ihr mögt? Oder?
Na, mögen gibt es eine Menge, ehrlich gesagt. Also jetzt unabhängig von Week One, also haben wir, das ist ja, können wir uns ja T-Shirts drucken, ne? Dawson Knox, Freier Mut.
Ja.
Das sind natürlich Jungs.
Cole Kmet.
Ja, genau.
Ich sag's nochmal.
Da war ich in einem Draft, ich glaube sogar in zwei Drafts, sehr unentschieden, weil die Fantasy-Rankings Hawkinson und Kmet quasi so auf einem Level gemacht haben. Da hat sich dann aber wieder der Konservative bei mir durchgesetzt und ich dachte, och, letztes Jahr funktioniert, ähnlich wie bei Kirk Cousins. Ja. Dieses Jahr dann lieber da. Also das ist so das, was ich in den letzten zwei, drei Jahren rausgefunden habe. Auf den Positionen, wo ich Ruhe haben kann, bin ich sehr froh, darüber Ruhe zu haben. Mhm. Also Hawkinson ist jetzt keiner, der Lights Out spielt, sondern wo du dich hinterher eher wunderst, oh, wie kommen die Punkte denn zusammen? Denn selbst wenn du dir eine Zusammenfassung anguckst, siehst du da eigentlich relativ wenig. Aber ist halt solide Produktion, die im Mittel dann meistens stimmt. Deswegen habe ich den dann eher gewählt.
Ja, verstehe ich. Ich bin ja, Chris Weiß ist ein Hawkinson-Fanboy gewesen letztes Jahr und dann hat er sich ja blöderweise verletzt. Hat aber, wie du ja dann auch weißt, Patrick, hat ja wirklich gut gespielt am Anfang. Und der war, den habe ich sehr früh gepickt damals, aber ich war da absolut gehypt. Und ich glaube nicht zu Unrecht. Jetzt ist halt wieder dieses Jahr die Frage, durch diese Amon-Ra-St. Brown-Geschichte, der ja letztlich die gleichen Targets bedient wie Hawkinson, ob die sich da nicht selbst beschneiden, weil Jared Goff kann halt nur durch die Mitte und kurz. Mehr kann er halt nicht. So. Also deswegen, ja.
Hat bis in Super Bowl gereicht.
Werden wir sehen, Hallo? Aber ja. Mal schauen.
So.
So, Defenses haben wir noch. Mhm. Dann kommen wir zu den Fragen. Vielleicht nur kurz, weiß ich nicht, Defense, zwei, drei Stück. Ich kann es einfach mal, die ich mir da aufgeschrieben habe, die Saints gegen die Falcons. Marcus Mariota, mal sehen. Broncos in Seattle. Geno Smith, würde mich überraschen, wenn das Ganze völlig fehlerfrei bleibt. Und die Broncos mag ich sowieso als Defense, abgesehen davon. Monday Night, das ist schon, die werden auch gehypt sein, nicht nur die Seahawks zu Hause. Die Ravens bei den Jets, sorry Patrick, aber ist jetzt wahrscheinlich keine Überraschung. Ich glaube auch eben, dass die Secondary besser geworden ist im Vergleich zum letzten Jahr und nicht mehr alle verletzt sind. Die Colts bei den Texans kann man, glaube ich, auch stellen. Die Dolphins zu Hause, darum, das ist, glaube ich, für mich das Entscheidende gegen die Patriots. Würde ich auch machen. Und die Eagles gegen Detroit. Ob jetzt Lions uns alle überraschen werden oder nicht. Aber ich kann mir, gerade weil diese Eagles, dieses Team sich so wahnsinnig verstärkt hat, kann ich mir schon vorstellen, auch in der Defense, dass da was geht. Das wäre es von meiner Seite.
Ich muss leider bei zwei Sachen, oder nee, bei einer Sache gehe ich definitiv mit, Broncos. Aus denselben Gründen. Also wäre ein Wunder, wenn da nicht irgendwie was passiert. Habe ich mich auch gerade
gefreut. Letzte Runde.
Und leider gegen die Jets mit den Ravens, weil ich mich da in den letzten Tagen ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt habe. Da sehe ich auch nicht so viel Licht. Vor allen Dingen jetzt mit Flecko.
Wart nur ab. Joe Flecko ist die Antwort.
Vielleicht für ein Spiel, vielleicht auch für zwei.
Auf alle, alle Fragen.
Joe Flecko, the Savior.
Ah Mann, das wäre so furchtbar, wenn Zach Wilson wieder nicht funktioniert. Das würde mich so aufregen. Und wie gesagt, ich bin ja nicht mal Fan, aber ich mag sie wirklich gerne, die Jets. Aber das, wenn es wieder nicht klappt, das wäre eine Katastrophe.
Wenn das nicht klappt, dann, also den Spoiler kann ich schon mal geben. Keine Ahnung, ob ich das jetzt irgendwie 17 Mal in meinem eigenen Podcast dann sage. Dann würde ich aber echt mal davon abraten, dass die Jets noch einen Quarterback draften.
Jemals.
Und dann alles Kapital bitte in irgendeinen Free Agent, egal wie viel das kostet. Dann weiß man nämlich, dass der wenigstens nicht im Jets-Universum, aber sonst schon mal funktioniert hat und man das nicht selber austesten muss.
Ja gut, aber anders kann man es dann, weil es war ja auch immer ein anderes Front Office, ist ja nicht so was, dass da seit 10 Jahren die gleichen Leute rumwurschteln, sondern es ist ja seit Rex Ryan, das ist, ja, und selbst Mark Sanchez hat sie ins AFC Championship Game gebracht, aber das hat Blake Bortles auch geschafft. Also, das ist auch kein Argument, aber seitdem.
Ja, Mark Sanchez hat sich dann leider kaputt möbeln lassen in der, im Lockerroom, sprichwörtlich, und konnte die Saison
Geno Smith
spielen, und dann hatten wir
Fitzpatrick. Auch, also, ist ja auch so ein Beispiel, Zweitrunden-Pick gewesen, der jetzt in Seattle ist. Also.
Na, ich meine sogar Geno.
Achso, ja, stimmt. Diese ja, Schlägerei, das war.
Ja.
Das war,
kurz verwechselt.
Ja, jetzt ist er in
Seattle. Gab ein paar QBs ja. bei den Jets.
Mark Sanchez hat sich an einem Hinterteil verletzt, vielleicht bei einem
O-Line. Übrigens, kurzer Fun-Fact: Über den Sommer dachte ich, meine Fresse, jetzt gibt es plötzlich so viele Jets-Fans und dann fiel auf, dass H&M einfach nur eine Koop gemacht hat.
Ja. Wahnsinn.
So kann man auch Fans generieren.
Giants, glaube ich auch. Ich glaube, Giants-Sachen haben sie auch. Warum auch immer.
Ich habe eine Mama in der Kita angequatscht, meine cooles Shirt. Meine, sie hat so runtergeguckt und meinte, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist okay, cool.
toller Flirtversuch.
In der Kita, toll. Ja. Das ist genau mein Style.
Also falls man mal schön irgendwem vom Jets Front Office vor der Nase hat, fragt man mal, wer auf die Idee gekommen ist oder ob das einfach Off-Label war und überhaupt
niemand mitbekommen hat. Die haben so Cash gedruckt mit der Nummer, ja. Aber egal. Gehen wir zu unseren Fragen, oder?
Wir gehen die Fragen über. Und also wir haben eine Menge Fragen und ich spoil da mal so ein bisschen. Daddy hat gesagt, lass uns doch bitte so wenig wie möglich 3 aus 5.
Wir müssen es anders formulieren. Danke für eure Fragen, auch für die 2 aus 5 oder 3 aus 6. Das Problem ist nur, dass das im Podcast relativ schwierig ist für uns und auch für die Hörer, glaube ich, weil ja. Also lieber entweder oder.
Wir haben Gehirne wie Goldfische, möchte Detti sagen. Und bis die Frage zu Ende vorgelesen ist, haben wir den Anfang vergessen. Das ist unser Problem.
Ich erinnere mich an letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir das Problem. Und dann hat Daniel die Frage 4-mal vorgelesen, weil entweder Chris oder ich den ersten Typen da wieder vergessen habe. Das ist schwierig.
Ich will es jetzt hier nicht, ne? Vor allen Dingen, weil ich nur einmal jetzt hier so als Gastmoderator mit dabei bin. Wir können es natürlich ganz tricky machen. Oder 2-mal, genau. Wir drücken jetzt auf Pause, dann lese ich euch 15 Minuten lang eine Frage vor und dann drücken wir wieder auf Start, dann könnt ihr auch beantworten.
Super Idee. Anyway.
Ja, oder in Dauerschlafe. Nee, aber ich um einige dieser Fragen oder um 1, 2 habe ich versucht, so ein bisschen rumzuschiffen. Und zwar gab es relativ viele Fragen zu Travis Etienne. Von Maxi Koshi, _Pascal, Lars2803, die haben alle Fragen gehabt, wo Etienne dabei war. Da würde ich jetzt einfach mal, ich glaube eher in deine Richtung, Detti, die Frage stellen. Hast du zu Etienne eine Meinung oder eine generelle Einordnung? Weil der war oftmals bei diesen Fragen dabei, den aufstellen oder jemand anders oder den zusammen mit jemand anderes aufstellen. Also einfach, es waren relativ viele Travis Etienne-Fragen dabei, deswegen.
Schwierig, weil es kommt wie immer natürlich darauf an, mit wem ich Travis Etienne vergleiche. Vielleicht kannst du noch mal kurz so als Beispiele, wer da so auf einer Höhe ist. Oder warte, ich schaue schnell. Ich habe es auch noch irgendwo offen.
Ja, ich wollte gerade sagen, du musst filibustern, dann kann
genau,
ich
hier, also Rashad, ich habe eine.
Etienne ist zum Beispiel eine Frage.
Genau, zum Beispiel. Also, das Ding ist ja immer, und das haben wir letztes Jahr gemacht, und das werden wir auch dieses Jahr wieder so tun, zu sagen, nimm A oder B, ist immer Quatsch, weil das da kann ich eine Münze werfen. Es gibt immer meistens für beide Spieler ein Argument. Rashad Penny, Upside ist, wenn er so weitermacht wie letztes Jahr, Heimspiel zu Hause, Monday Night, wenn er fit ist, und so sieht es aus im Moment. Er hat kein Backup, der ihm im Nacken sitzt mit Kenneth Walker. Der könnte eskalieren und du brauchst nur einen 51-Yard-Touchdown-Lauf und den hat er letztes Jahr oft genug gemacht, hast du schon gewonnen. Bei Etienne hast du das Problem, du weißt halt nichts. Du weißt nicht, was der Spieler kann, das ist einfach Fakt. Du kennst ihn vom College, aber er war ein komplettes Jahr verletzt. Er hat noch keinen Snap in der NFL gemacht. James Robinson, das war immer mein Argument für Etienne, hatte Achillessehnen-Zerfetzung, ist aber jetzt anscheinend vielleicht sogar schon wieder active für Woche 1 und ist, glaube ich, auch als Starter gelistet. Worst Case ist, du hast 1-2-Punch und James Robinson ist der Bruiser und Travis Etienne hoffst ja auf ein Big Play. Mir persönlich wäre es für Woche 1 zu heikel, wenn ich eine vernünftige Alternative habe. Sagen wir es mal so. Ich will erstmal sehen, wie Travis Etienne völlig explodiert und sage, jawohl, so schaut's aus, jetzt sind wir dabei.
Kurze Rückfrage dazu. Ich bin auch komplett an dem vorbeigegangen. Was war denn so die Draft Positions? Also wo war der denn einsortiert? Ich habe den überhaupt
nicht. Ich habe ihn jetzt gerade Ende 2. Runde, glaube ich, gedraftet. Also ich war Pick 1 und dann sozusagen Snake und dann Ende zweite Runde. Und da hatten wir gerade schon vorher drüber gesprochen, Detti und ich, das finde ich okay. Also den Hype und Upside zusammengerechnet und alles, könnte das echt ein ziemlich guter Pick sein. Gab aber auch Leute, die irgendwie den so gehypt fanden, dass sie den echt, ich glaube in einem Draft ist der tatsächlich, wenn ich mich recht entsinne, Ende der ersten oder Anfang der zweiten Runde schon weggegangen. Das fand ich, das wäre mir ein bisschen zu heikel, ehrlich gesagt. Da gibt's, dann würde ich wahrscheinlich, wenn es am RB-Mangel liegt, wahrscheinlich dann doch, so wie Detti es ja auch gemacht hat, eher auf Wide Receiver umschwenken an der Stelle.
Ja, genau.
Ist halt eine Wundertüte, wahnsinnig viel Upside.
Ende zweite Runde ist optimal, ja.
Gut, ist aber dann mit der Verletzung so ein Stück weit vergleichbar mit Christian McCaffrey, ne? Ein Stück weit eine Wette. Der McCaffrey ist ja auch ziemlich hoch in den Draft Vorschlägen mit Pick drin gewesen.
2 bis 3
muss man meistens. Aber auch gucken, wie der startet, ne? Ja, genau. Top 3, da war der meistens dabei.
Ja, wie gesagt, bei McCaffrey ist für mich immer das Argument, der hatte eben keinen Achillessehnenriss oder einen Kreuzbandriss oder wo ich sage, okay, das könnte halt das Todesurteil in Anführungszeichen für einen Running Back sein, sondern es waren immer so, keine Ahnung, irgendwelche Soft Tissue, sagt man, glaube ich, so Leiste, Oberschenkel, so ein Zeug. Also McCaffrey gebe ich noch eine Chance und er ist noch nicht so alt. Und
es gibt vor allem den Unterschied, dass McCaffrey einfach schon gezeigt hat, dass er, wenn er heil ist, der beste Running Back der Liga ist, Punkt. So.
Sowieso.
Und Etienne wissen wir gar nichts.
Genau. Das ist der Punkt. Ja. Bei Etienne wissen wir nichts. Und deswegen wäre er mir zu heikel und ich würde es bei dem konkreten Beispiel dann wahrscheinlich mit Penny gehen. Hier hat auch Lucky Luke eine Frage. Chubb als RB1 gesetzt, Etienne oder Khalil Herbert als RB2. Also da ist für mich klar Etienne. Dann der Starter. Weil Khalil Herbert eigentlich, glaube ich, wirklich schon der Backup von David Montgomery ist. Ich glaube, er wäre vielleicht sogar der bessere Running Back, aber das müssen die Bears selbst beurteilen. Da brauchen sie mich nicht fragen. Und ja, also ich glaube, da so kann man es zusammenfassen. Etienne ja, aber du hast natürlich Risiko, das muss man schon sagen.
Gut, eine Frage, die vielleicht noch ein bisschen, haben wir gerade zwar schon drüber gesprochen, in die Richtung geht, und zwar auf Quarterback Trey Lance oder Russell Wilson, fragt Isuzu, oder Trey Lance oder Trevor Lawrence, fragt Niklas Dede.
Ah.
Ich kann direkt mal anfangen mit der Antwort. Ich würde auf jeden Fall Russell Wilson nehmen. Ist auch eine Wette. Ich glaube aber, dass der vor allen Dingen am Anfang ordentlich zaubern wird, weil er erstens so einen kleinen Chip auf der Schulter hat, den er jetzt nach mit auch dem die ich habe heute mit Daniel gesprochen, der sagte, oh schön, dass die endlich mal ein bisschen dreckige Wäsche waschen jetzt im Nachgang, weil er sich ja auch dann doch noch mal ein bisschen geäußert hat in den letzten Tagen. Ich glaube, dass der ordentlich Gas geben wird, vor allen Dingen die ersten Spiele. Deswegen ist Wilson für mich, war jetzt der Vergleich zu Trey Lance oder zu Trevor Lawrence, der sicherere Pick, zumindest in den ersten Wochen.
Aber war es nicht Lawrence oder Lance, die Frage?
Nein, ich habe versucht, die Fragen zu kombinieren. Ne? Der Isuzu fragte Trey Lance oder Russell Wilson und Niklas Dede fragte Trey Lance
also
oder Lawrence.
Also ich würde Wilson vor Lance bringen, um einfach erstmal in Woche 1 vielleicht zu gucken, was Trey Lance überhaupt zu sagen hat. Und aber Lance for Lawrence, ehrlich gesagt, das wäre mir, da wäre mir upside-mäßig, glaube ich, würde ich das riskieren auf jeden Fall. Dafür hat Lawrence zu sehr gestunken letzte Saison, muss man ehrlich mal sagen. Da bin ich gespannt, was noch kommt.
Ich glaube, Lawrence kann schon überraschen. Ich glaube, die Offense kann überraschen. Aber da ist dieser Floor bei Lance durch dieses Rushing einfach höher als bei Lawrence, weil wenn jetzt die Washington D-Line zu Hause über die Jaguars drüber rennt, und die Jaguars mit 3-21 verlieren, das kann passieren. Dass die 49ers bei den Bears verlieren, ist unwahrscheinlicher. Es kann dir aber passieren, dass die Offense sehr konservativ ist und fast nur läuft, weil sie halt einen sehr unerfahrenen Quarterback mit Trey Lance haben. Aber du hast eben, wie gesagt, immer dieses Upside. Und der läuft dir auch einen 60-Yard-Touchdown.
Genau.
Wenn's, ne? Also wenn man Glück hat. Oder er hat an der Goal-Line, läuft er selbst. Das ist ja alles, das sind ja diese Designed Runs auch bei den 49ers mit Trey Lance. Also da hast du so viele Möglichkeiten, um zumindest eine Sicherheit zu haben, dass es nicht eine Vollkatastrophe wird. Und bei Lawrence kann es passieren. Ich glaube aber schon, dass Lawrence einen Sprung machen wird. Der wird bestimmt ein Fantasy-Thema werden im Laufe der Saison.
Dann haben wir eine Frage, die auch ein Stück weit mich interessiert. Danny13_Sports fragt, Sit or Start Week 1 Godwin?
Ja, ich also Marquise Goodwin, sage ich. Chris Godwin. Marquise Goodwin gibt es ja auch noch. Also Chris Godwin, Snap-Count ist, glaube ich, ziemlich klar. Und damit wäre es mir schon zu riskant. Wenn er überhaupt active ist. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen anstelle der Bucks.
Ich habe heute Nachmittag noch mal nachgeguckt. Die Frage stellt sich natürlich, aber es sieht so aus für Week One. Ich habe ihn in einer Liga gedraftet, weil ich, glaube ich, auch letztes Jahr ganz gut mit ihm gefahren bin. Ist halt dasselbe, was wir gerade hatten, als wir auf die Sleeper geguckt haben bei Rashad White. Die Offense ist halt so weit gefächert, dass da immer eine solide, vernünftige Production bei rumkommt, normalerweise über so eine Saison. Und der hat es jetzt auch irgendwie über die letzten Jahre gezeigt.
Es ist ja auch Kreuzbandriss in der heutigen NFL, ist halt Pipifax. Bei Receivern, wie gesagt, da ist so eine Achillessehnengeschichte für einen Running Back deutlich schlimmer, glaube ich. Aber ob er jetzt Woche 1, Woche 2, Woche 3 schon bei 100% ist, bezweifle ich. Aber wenn du Chris Godwin gedraftet hast und du hast ihn relativ spät bekommen, dafür, dass er halt einen Top-10-Upside hat als Receiver, Ich würde, kommt auf die Alternative an, aber mir wäre zu riskant, weil er muss aus diesen Snaps, die er hat, muss er halt das Optimale machen. Und vielleicht ist er auch nur so ein Decoy. Und vielleicht ist alles nur Gerede, Quatsch, um die Cowboys ein bisschen zu verwirren. Und er spielt dann so gut wie gar nicht. Das kann ja natürlich auch passieren.
Natürlich. Chris, du eine Meinung dazu? Hast du den irgendwo gedraftet oder
dabei? Nee, ich meine nicht. Glaube nicht.
So, dann haben wir noch mal, ich greife hier noch mal rein, Hoki5592 fragt, welchen Rookie, Wide Receiver oder Running Back würdet ihr bedenkenlos starten lassen? Zahlt auch so ein bisschen auf das, was wir vorhin hatten, ein.
Also bedenkenloser Rookie.
Also
es ist halt, also
den Olave, Running Back, spricht man ihn so aus eigentlich? Olave?
Running Back, was sagst du?
Nee, Wide Receiver oder Running Back?
Ja, beides.
Ach so.
Beides.
Ja, dann würde ich jetzt erstmal Wide Receiver beantworten. Den Chris Olave finde ich auf jeden Fall sehr gut. Oder geht es jetzt um Week One oder generell?
Die Frage ist generell gestellt, ob jetzt Week One oder nicht, aber also wir können ja von Week One erstmal ausgehen.
Ja, ja, ach so, habe ich ja auch vorhin auch gesagt. Gerade Week One gegen die Falcons kann ich mir gut vorstellen. Also wenn man Not am Mann hat. Ich glaube, weiß jetzt nicht, ob ich den zwingend aufstellen würde. Und klar, wenn Running Backs mit drin sind, ich werde Travis Etienne auf jeden Fall aufstellen. Ob nun auf Flex oder RB2, muss ich noch gucken, aber den kann man auf jeden Fall starten lassen.
Also, für mich gibt es eigentlich gar nicht so viele Running Backs, Rookies, Entschuldigung, die ich da bedenkenlos starten lassen würde. Ich habe in 2 von 3 Ligen habe ich Wandale Robinson von den Giants zum Beispiel, den habe ich mir geholt, weil der hat so ein Skillset, der wurde sehr hoch gedraftet, finde ich. Dafür, wenn man bedenkt, dass die Giants eigentlich jetzt kein Receiver-Problem haben im klassischen Sinn. Aber auch da muss man natürlich abwarten, den setze ich natürlich auf die Bank in Woche 1. Der Einzige, der, glaube ich, wirklich so der Elefant im Raum ist, ist halt Damien Pierce von den Texans, weil er letztlich jetzt schon der Starter ist in Houston. Und Worst Case ist, dass die Texans eine auf die Mütze kriegen und halt ständig Rex Burkhead auf dem Platz steht. Aber sie hatten ja Marlon Mack, der ja auch so ein bisschen eine potenzielle Gefahr für den Workload von Damien Pierce dargestellt hat. Die haben sie ja entlassen. Jetzt ist er, glaube ich, im Practice Squad gelandet, soweit ich weiß. Also den will gar keiner haben.
Pierce ging übrigens heute auch sehr früh weg. Habe ich mich sehr gewundert. Ich
dachte, ja, klar.
Ein bisschen weiter.
Aber Worst Case ist, du hast einen 2-Down Running Back in einer schlechten Offense, die keine Touchdowns macht, weil sie den Ball nicht bewegen kann und damit nie in die Nähe kommt. So das Jacksonville Jaguars Problem vom letzten Jahr. Und bei den Third Downs oder bei den Passing Downs oder in der Garbage Time steht ständig Rex Burkhead auf dem Platz. Den will keiner haben. Der wäre tatsächlich vielleicht in großen Ligen ein Thema für die Flex, weil der fängt ja halt die 5 Bälle jede Woche wahrscheinlich. Und ob Damien Pierce Bälle fangen kann und ob er bei Third Downs spielt, weiß kein Mensch. Deswegen, Best Case ist, du hast den Rookie Running Back als RB2 und der ist einfach klarer Starter, fertig, aus.
Aber Etienne, würdest du Etienne ja starten, wenn du ihn im Lineup hättest?
Ja, ja.
Okay, gut, das wollte ich einmal hören, Detti.
Nein, du hast ihn ja so früh auch, du musst da jetzt gehen mit.
Ja, ja, klar.
Da gibt kein Zurück mehr.
Ja, ja, genau.
Nur wenn jetzt die Frage kommt, Etienne oder, wie wir es vorher hatten, mit Etienne oder Penny, sage ich, okay, also wenn du 3 gute Running Backs hast, die du da aufstellen kannst, dann wäre vielleicht Etienne eher die Nummer 3.
Okay.
Weil man es halt noch nicht weiß.
Ich hätte jetzt, also wenn ich ein bisschen überzeugter gewesen wäre, vielleicht noch Breece Hall mit reingenommen bei den Jets. Da hatten wir aber gerade schon die Frage, sind wir uns auch nicht ganz sicher? Ne? Ist das bedenkenlos halt doch nicht ganz
genau. Außerdem geht da meine Michael-Carter-Theorie nicht auf.
Richtig.
Das stimmt.
Und jemand wie Rashad White haben wir auch schon gehabt, das Thema. Ja, so eine Desperation Flex. es ist Woche 1. Wir wissen nichts. Wir können es, gerade bei Rookies, du kannst einfach nicht sagen. Fertig, muss man so ehrlich sagen.
Wide Receiver ist ehrlich gesagt ja keiner wirklich. Also hier, Olave hätte ich jetzt nur gesagt wegen dem Matchup, aber also da müsste man auch schon merkwürdig gedraftet haben, wenn man.
Ja, auch da. Burks von den Titans hat man auch schon. Du weißt es einfach nicht. Man muss abwarten, wie die Rolle aussieht dann.
Ansonsten, ich gucke gerade hier, Zoom 912 fragt noch, welcher Packers-Receiver ist am ehesten das Risiko wert zu starten. Da sind wir ja gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen. Also ich würde da ganz, ganz toll uneinig drauf antworten, einfach zu sagen, ich habe keine Ahnung. Aaron Rodgers wird sich das schon zurechtbiegen. Mhm. Und ich weiß nicht, du warst ja ein bisschen entschiedener, Daddy.
Nee, natürlich nicht. Also Sammy Watkins ist halt jetzt so ein, ja, ist halt jetzt mein Versuch oder mein Ansatz, aber ist auch völlig
offen. Das wird Dettys T-Shirt diese Saison, ich sehe schon kommen.
Ja. ich habe hier noch ab Receiver, weil wir bei den Receivern sind, Brandon Cooks oder Gabriel Davis?
Die wollte ich auch, die finde ich auch sehr interessant, die Frage.
Maxi Koshi. Also ich würde wahrscheinlich mit Brandon Cooks gehen, glaube ich.
Übrigens ganz kurz, schön, dass die alten Bekannten wieder dabei sind. Maxi Koshi kennen wir auch zu gut.
Ja. Mein Gott, gegen die...
Mehrere Fragen gestellt.
Gegen die Colts, wahrscheinlich gegen Stephon Gilmore, wenn wir davon ausgehen, dass er ihn covert, also ihn verfolgt. Aber Gilmore ist halt auch schon 32 und ja, ich... Gabriel Davis ist halt auch ein wunderbarer, sexy Pick, auch in den Drafts gewesen. Und gegen die Rams könnte es ein Shootout werden. Es ist sau eng. Ich weiß es wirklich. Also Brandon Cooks ist für mich schon noch die klare Nummer 1 und Gabriel Davis bestenfalls die Nummer 2, weil Dawson Knox, glaube ich, wird schon auch einiges liefern gegen die Rams. Aber wen würdet ihr aufstellen, Cooks oder Davis?
Stichwort sexy Pick, ich würde Davis aufstellen, tatsächlich.
Okay.
Und ich meine Cooks läuft halt auch gegen die Buffalo Defense, die mit die beste Defense ist. Das ist schon eine Ansage. So, finde ich. Also, schauen wir mal.
Ja, aber.
Ich habe aber auch, ich hatte Brandon Cooks. Irgendwie ist der doch immer wieder bei mir gelandet in den letzten Jahren. Und es war immer so halbgeil, nenne ich es. Also, oder unsexy, unser Wort des Tages. Ich weiß nicht, da bin ich nicht so gut mitgefahren teilweise. Ich weiß, da haben wir auch
öfter... Ich fand den immer geil, weil er so billig war. Den wollte immer keiner haben und ich habe mich dann gefreut und denke mir, was wollt ihr denn? Der hat schon wieder 1000 Yards.
Billig und
was
sexy, so wie los? Berlin. Nee, wie war das? Nee, egal. Also
Patrick ist auch Brandon Cooks Fan.
Anders. Ich bin kein Brandon Cooks Fan, aber ich habe auch mehrere Male jetzt und deswegen bin ich dann doch wieder Brandon Cooks Fan. Also liefert halt, ne? Läuft wie eine Nähmaschine oder wie ein Moped. Ja. Immer ganz, ganz solide durch. Da passiert nicht großartig was. Ich habe noch eine Frage hier gerade von Underscore Wiz, Metcalf oder Keenan Allen?
Eieiei, also ich meine,
für Woche 1.
Du hast Keenan Allen gedraftet.
Gehen wir jetzt wieder auf, ne?
Gerade eben.
Ich habe Keenan Allen gedraftet, ich habe aber auch schon Metcalf gedraftet, aber in dem Fall, also overall würde ich immer Keenan Allen vor Metcalf nehmen. Entschuldigung, Daddy. Auch wenn er den schönsten Körper der NFL hat.
Ich bin da sehr pragmatisch, ja.
Ja, für Woche 1.
Ja, auch hier, Metcalf, der braucht eine Slant und dann ist er weg.
Ja, eben. Und die Chargers spielen gegen die Raiders. Ja, wahrscheinlich. Also, keine Ahnung.
Beide, also Keenan Allen ist natürlich deutlich sicherer. Ja. Da weißt du, was du kriegst. Genau. Und das ist jetzt auch nicht unsexy, sondern Keenan Allen ist schon sexy.
Gar nicht,
das kann man schon sagen. Und aufstellen und nie wieder zurückschauen, fertig. Keenan Allen ist sicherer, geht's nicht, und zwar seit Jahren.
Ich habe die Frage jetzt nicht unbedacht genommen, sondern meine Antwort ist immer Keenan Allen in dem Fall. Habe ich auch. Ich habe den, glaube ich, zweimal von drei oder viermal, wie ich bin, in den Drafts genommen. Sichere Bank, ja. Kann man dann vielleicht auch wieder sagen, etwas konservativ, aber da sind die Spikes nach oben und nach unten nicht annähernd so groß wie bei.
In meiner allerersten Fantasy-Saison ever hat Keenan Allen mich in den Super Bowl gebracht. Und dann hat Metcalf mich hängen lassen, tatsächlich. Der hätte es noch.
Single-handedly.
Also deswegen Keenan Allen for.
Single-handedly.
Keenan Allen forever.
Und nicht nur figuratively. Ja, also diese Frage, Keenan Allen oder Metcalf, ist wieder ein Klassiker, wo man danach die Fantasy-Experten, Anführungszeichen, schön beschimpfen kann, weil Metcalf.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass jeder von
einen uns... Screenpass für 80 Yards zum Touchdown läuft.
Natürlich. Ich glaube auch wirklich, dass jeder von uns dreien, wenn die Frage uns gestellt würde und Keenan Allen und Metcalf vor uns stünden, wir definitiv alle drei sagen würden, Metcalf.
DK, du bist mein Mann. Ich habe noch eine von Mike Matthias, auch ein Freund der Familie sozusagen, George Pickens oder Olave. Da würde ich wahrscheinlich mit Olave gehen, Wobei, ist der nicht ein bisschen angeschlagen? Und Jarvis Landry? Nee, ich glaube, Olave ist fit und Jarvis Landry ist angeschlagen und Michael Thomas auch. Aber trotzdem, Pickens ist für mich die Nummer 3, mit Freiermuth die 4 und hinter Najee Harris vielleicht sogar die 5. Jetzt, wenn man die normale Order so bei den Steelers aufstellen würde. Was nicht heißt, dass er keinen Touchdown machen kann. So, also sicherer scheint mir ein bisschen Olave zu sein, also was die Rolle in der Offense betrifft.
Ich habe jetzt nochmal schnell nachgeguckt, scheint fit zu sein für Woche 1. Ja.
Okay. Ja, ich glaube, 2 von 3 bei den Saints sind angeschlagen, deswegen. Maxi Koschi, haben wir noch eine Frage. Mooney, Darnell Mooney, gutes Matchup gegen die 49ers. Ja, das nur um das kurz zu beantworten. Also ich glaube ja, weil die 49ers in der Secondary, glaube ich, echt Probleme haben. Die haben einige Verletzte, haben im Vergleich zum letzten Jahr ein paar Leute verloren. Also Jason Verrett ist nicht fit. Ich glaube, da geht was.
Außerdem waren wir letzte Saison eh immer Mooney-Fans. Zumindest zum Ende hin.
Ja, und Daniel, ja, vor allem. Ja. Gruß an Daniel an dieser Stelle. Hast du noch ein paar? Ansonsten, ich hätte noch ein paar hier.
Ja, mach gerne noch weiter. Ich gucke gerade auch parallel.
Ja, wir haben viele 2 aus 5.
Ja, mit Emil.schön oder Schn fragt, Luxusproblem, ein Spot frei, Barkley oder Elliot?
Beide. Tut mir leid. Ich glaube auch, dass Elliot nochmal kommt. Ich sag's euch. Der kommt nochmal. Ich habe hier eine Frage von, also kann ich nicht, also kann man schwer sagen. Ich würde mit Barkley gehen, glaube ich, weil
würde ich auch machen.
Die Buccaneers Run Defense ist halt echt ätzend. So, fertig, deswegen Barkley. Damien Pierce oder Jacobs von den Raiders? Das ist interessant, weil das ist genau so ein Ding. Damien Pierce, vielleicht nur 2 Downs, vielleicht schlechte Offense mit Houston und Josh Jacobs vermeintlich klarer Starter bei den Raiders, aber ist das überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Boah. Wie ist denn die O-Line der Raiders den Konservativen geben? Letztes Jahr war das nicht sogar Adrian Franke, der sagte, er würde von jedem, von dem Backfield der Raiders auf jeden Fall die Finger lassen?
Naja, das Problem ist, dass John Gruden die ganze O-Line verkauft hat, weil er sie alle rausgeekelt hat und nicht mehr mochte. Und es war mit die beste O-Line der Liga, glaube ich, vor 2, 3 Jahren. Dann kam Gruden und hat sie alle getradet. Und jetzt haben sie ihren Alex Leatherwood, a First-Round-Pick, entlassen. Das ist Kunst.
Ich würde auch mit Damien Pierce gehen.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, krass.
Katastrophe. Sid or Start Godwin hast du vorher schon gehabt, ne? Mit Chris Godwin.
Genau. Ich habe noch eine. Ja. Drei Namen können wir uns ja gerade noch so merken. Non-PPA, 10er-Liga für die Flex. Michael Williams, Sutton oder McLaurin. Die finde ich ganz interessant.
Oh. Also Sutton immer, also wie hier
Lars 2803 wie
übrigens. Louis van Gaal, Thomas Müller spielt immer, es spielt bei mir immer Sutton. Also ich glaube, Sutton der geht völlig ab, glaube ich, dieses Jahr.
Das ist so eine Antwort.
Ich bin guter Hoffnung. Mhm. Bei den anderen beiden Würfeln. Woche 1.
Beide super. Also alle drei sind super Receiver, finde ich. Aber ich würde wahrscheinlich auch mit Sutton gehen an der Stelle.
Ja. Hier schreibt noch jemand, wie weit ist Nils Berry ist auch gut. Wie weit ist Robert Tonyan nach seiner Verletzung? Oder eher Gesicki aufstellen? Mike Gesicki ist für mich ein Fantasy-Zombie und der ist in der Gruft. Der kommt da erstmal nicht mehr raus. Ich glaube, dass der in diesem System.
Was hat dir Gesicki in einer der letzten Saisons?
Na, gar nichts. So der war redest. Super. Mike Gesicki war super. Mike Gesicki war jahrelang, wurde nicht so eingesetzt, wie er hätte eingesetzt werden sollen. Ich glaube, quasi als großer Slot-Receiver. Letztes Jahr hat es dann, glaube ich, ganz gut funktioniert. Aber bei Mike McDaniel, die werden viel mit Fullback spielen und dann muss Gesicki halt blocken, weil sie dann nicht noch 2 Titans auf dem Platz haben. So wie letztes Jahr. Und ich glaube, der passt da gar nicht rein. Und deswegen waren ja auch diese Trade-Gerüchte um Gesicki. Das macht halt keinen Sinn, weil sie den Vertrag, glaube ich, mit ihm verlängert haben. Und ihn dann zu traden, ist Quatsch. Aber ich da würde ich echt abwarten, was da passiert. Und Tonyan, ja, wenn er spielt, aufstellen. So viel Passcatcher haben die Packers
ja. Haben wir ja vorhin gesprochen.
Wie besprochen.
Mark V.
Klärt sich innerhalb der ersten 2, 3 Wochen, haben wir ja
Mark gesagt. Mark V20 fragt PPR-Liga, Chase Edmonds, Breece Hall oder Jerry Jeudy auf der Flex?
Patrick.
Ich würde Judy nehmen. Gefühl.
Okay. Ich würde auf jeden Fall Hall als letztes nehmen. Also dann würde ich auch eher mit Edmonds gehen. Weil man da einfach weiß, dass er schon was kann. Wobei in dem System muss man dann natürlich schauen. Aber wahrscheinlich würde ich auch Jerry Judy nehmen, ehrlich gesagt. Wobei, wenn du sagst Sutton, muss man natürlich auch mal überlegen.
Ja, ich glaube, also das Ding ist halt, man kann schon Cortland Sutton und Jerry Judy vergleichen mit Metcalf und Lockett von den Spielertypen theoretisch, aber Lockett war jetzt nicht der Slot-Screen-Hans, der da irgendwie nie tief gegangen ist, sondern der ist halt genauso tief. Wilson hat halt wirklich nie klassisch kurz durch die Mitte so diese Jerry-Judy-Bälle, wobei es ist auch eine Behauptung, vielleicht kann Jerry-Judy outside spielen und er braucht halt nur einen anständigen Quarterback, das kann genauso gut sein. Also ich würde in dem Fall jetzt mit Edmonds gehen, weil der fängt wahrscheinlich 5 Bälle und läuft noch ein bisschen oben drauf. So, und das ist mir dann schon sicherer als
Judy. Ich hätte Judy halt einfach mit der erste Spiel gegen Seattle mit Wilson als Quarterback Sache beantwortet.
Ja,
ist mehr Hoffnung als wirklich Beweismaterial, aber das wäre so mein.
Wahrscheinlich Gedanke, hat er mehr Upside sogar, weil das kann richtig klicken, weil der ja ein sehr guter Spieler ist, Judy, und der einfach noch keinen guten Quarterback hatte. Aber da kommt bei mir der Faktor, ich habe es noch nicht gesehen. Ist der einzige Grund. Gut, Edmonds immer habe ich auch noch nicht gesehen. Aber okay, Running Back in einem neuen System ist jetzt irgendwie.
Aber Edmonds ist ein guter, also klar, auch wieder die Cardinals-Brille, aber Edmonds ist, ich mag den. Also ich finde, es ein guter Spieler auf jeden Fall.
Das reicht mir doch als
Grund. Ja, siehst du. Schön finde ich auch,
wenn Christian sympathisch
von Jan CNRD, der hat einfach nur gefragt, Bills Spieler aufstellen, Fragezeichen. Die Antwort ist ja.
Ja.
Also
ja,
mir fallen mehr Spieler ein, die ich aufstellen würde, als Spieler, die ich nicht aufstellen würde. Josh Allen kannst du aufstellen.
So ein super Sleeper wäre Isaiah McKenzie, weil jeder glaubt so Jameson Crowder und Dix und Davis und Knox.
Genau.
Aber es wird ja dann doch oft irgendein Spieler, mit dem man halt so gar nicht rechnet. Das wäre für mich McKenzie, weil. Aber den kannst du nicht auch. Das ist einfach nur so ein Dart-Throw im Fantasy und das macht man halt nicht, außer man hat gar keine andere Wahl. Aber in Woche 1 hat man sie schon. Deswegen.
Also eine Mannschaft, die diese Saison nur verlieren kann, außer sie gewinnt irgendwie 47-0 den Super Bowl, sind die Bills. Also ich habe selten so einen Hype-Train über die Offseason sich aufbauen sehen wie zu den Bills. Nicht, dass ich es ihnen nicht gönnen würde, nicht, dass sie es unter Umständen nicht verdient hätten oder sogar können, aber ich glaube nicht, dass die Bills auch nur einen, selbst wenn sie Siege feiern, einen guten Spieltag haben mit dem Hype, den sie da auf ihren Schultern mit sich rumtragen.
Ja. Wir haben, wie gesagt, heute im Icing the Kick haben wir auch über das Spiel gesprochen, was dann morgen schon wieder, ne? Deswegen reden wir da jetzt nicht drüber, sonst lachen die Leute ja noch mehr. ja, McKenzie, super. Kein Target. könnt ihr, book it, kein Target wieder haben. Aber da hast schon recht. Also die Bills sind schon extrem gehypt. Aber sie haben schon Probleme noch, gerade in der Secondary, glaube ich. Wird nicht einfach.
Ich habe noch eine Frage, die ich hier sehr interessant finde. Hervorragend fragt, Marquise Brown, Rashad Bateman oder Terry McLaurin starten lassen?
Mm.
Ich habe, glaube ich, dazu möchte ich sagen, dass ich, glaube ich, in fast jedem Draft Bateman mir geholt habe.
Ich auch in meiner Geheimliga habe ich auch Bateman. Ich würde mit Bateman gehen und mit McLaurin, weil die mir auch erstmal, da glaube ich, weiß ich, was ich kriege.
Genau.
Bei Marquise Brown weiß ich es nicht. Wahrscheinlich ist das Upside von Marquise Brown am größten.
Genau, das glaube ich nämlich auch. Aber das
in dem
selbst
Spiel
als Cardinals-Fan schaue ich mir das gerne erstmal eine Runde an.
Ja. Gut.
Ansonsten undankbarer Job, Wide Receiver in der Washington Commanders Offense. Ja.
Ein schönes Schlusswort für mich. Stunde.
Ich weiß nicht, ob es schön ist, aber das fiel mir jetzt gerade noch so ein, als ich dann doch noch ein bisschen eineinhalb Stunden. Ja, dann übernehme ich jetzt hier mal ganz professionell nochmal den Rauswerfer und den Endmoderator. Chris kann gerade eben noch sich die Augen aufhalten. Vielleicht kriegen wir noch eine Verabschiedung von ihm. Hat mir Spaß gemacht. Wir hören uns genau in der gleichen Besetzung in einer Woche wieder. und zelebrieren das hier nochmal. Eine Sache noch, falls irgendwas falsch gehen sollte bei der Produktion oder falls sich irgendwas komisch anhört, dann ziehe ich hier mit meine Carte Blanche erste Mal für mich, weil ich das ganze Ding jetzt hier fertig mache und dann hochschiebe. Ab nächster Woche gibt es die Ausrede nicht mehr für mich. Vielleicht schalte ich dafür dann aber die Kommentarfunktion aus.
Was soll denn? Jetzt bin ich gespannt. Was soll denn da schief gehen? Total hochgepitchte Stimmen. Ich spreche Französisch. Irgendwas ist da schief, Google Translate angemacht.
Ich spreche Französisch.
Ja. Daddys Stimme wird hochgepitcht, deine runtergepitcht. Anyways, ich werde mir was einfallen lassen. Oder vielleicht auch einfach nicht und ich mache es einfach ganz
einfach normal. Doppelte Geschwindigkeit. Da
ja, genau. Das ist schneller. Vielen, vielen Dank an dich, Daddy, und vielen, vielen Dank an dich,
Chris. Vielen Dank an dich, Patrick, vor allem.
Ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Danke an die vielen Fragen und gerne weiter Fragen stellen, um die wir uns dann kümmern. Ihr wisst ja jetzt, welche Lieblingsfragen Daddys sind und welche nicht.
Ja, genau.
Können wir dann noch
am besten einer von eins bitte wählen.
Genau.
Dann soll es das für heute gewesen sein. Dann entlasse ich euch. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.